Gleich geht es los. Vorab noch ein kleiner Hinweis. Am 10. September 2024 findet die GN Connect statt. Das Branchentreffen der Gastronomie. Sichert euch jetzt Tickets. Seid dabei und fragt mit uns What the Hype? Alle Infos unter gn-connect.com.
Gastronomie Masterminds, der virtuelle Stammtisch für Gastronomen.
Runde 4. Heute mit den Themen kostendeckend arbeiten bei explodierenden Preisen und Workarounds für Lieferengpässe finden.
Hallo und herzlich willkommen zur Gastronomie Mastermind. Ich freue mich, dass ihr alle da seid, dass ihr alle zugeschaltet habt. Ich darf mich einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Markus Wessel. Für diejenigen, die Mastermind noch nicht gehört haben oder gesehen haben, ich bin Gründer der Küchenherde, Digitalisierungsberater für Gastgeberinnen und Host des Küchenherde-Podcasts. Und ich darf durch diese Gastronomie Mastermind moderieren mit meinem Gästen und mit meinem Co-Moderator Robert. Dazu gleich aber mehr. Erstmal das Wichtigste, what's in for me, was ist für euch heute drin? Und zwar geht es um das Thema Preisexplosion, Kalkulation, Warenwirtschaft. Wie kriegen wir diese Preisvariabilität, wie kriegen wir das heutzutage hin, dass wir auch nicht immer alles eins zu eins an unsere Gäste weitergeben müssen? Und vielleicht habt ihr schon die letzten Masterminds verfolgt, die dritte, zweite oder die erste Runde. Wer es noch nicht getan hat, es gab da richtig coole Themen, wie zum Beispiel, wie komme ich trotz Arbeitskräftemangel an neue Mitarbeiter, die zu mir passen? Oder wie etabliere ich zum Beispiel ein Delivery-System, ein Take-Away-Geschäft? Also schaut gerne mal rein. Und wer jetzt sagt, heute, das Thema hier ist richtig cool, aber was ist eine Mastermind? Eine Mastermind ist, könnt ihr euch vorstellen, wie ein virtueller Stammtisch in einem strukturierten und zeitlich eingegrenzten Rahmen. Und ja, wir versuchen halt von diesem zeitlichen Rahmen nicht abzuweichen. Und die Mastermind wird ungefähr 2,5 Stunden dauern. Und es geht in einer Mastermind immer, und das ist das Wichtigste, um echte Erfahrungen, die im Betrieb gemacht werden und um Ergebnisse, die dann halt zur Lösung beitragen. Ja, also wenn ihr ein ähnliches Problem habt, mit dem ihr euch gerade herumschleppt und nicht wisst, wie ihr es lösen könnt, dann bleibt jetzt auf jeden Fall dabei. Schaut auch mal auf bei den vergangenen Masterminds rein. Und wenn ihr selber mal bei der Gastronomie Mastermind mitmachen wollt, dann meldet euch entweder bei mir oder bei den Kollegen und Kolleginnen von Gastronomie. Und wir haben heute, würde sagen, jetzt geht es so langsam los, heute haben wir wieder großartige Teilnehmer mit dabei. Und als kleines Warm-up, damit ich hier nicht in einen Monolog versinke, als kurzes Warm-up würde ich sagen, herzlich willkommen, ihr drei. Schön, dass ihr alle da seid. Und würde sagen, wir machen als Warm-up mal eine kurze Vorstellungsrunde. Wer seid ihr? Was macht ihr? Und wo kommt ihr her? Lieber Ralf, möchtest du einmal starten? Wer bist du? Was machst du? Und wo kommst du her?
Ja, hallo in die Runde. Ich bin Ralf Steinacker aus Berlin, betreibe in Berlin zwei Restaurantkonzepte, einmal das Spreegold und einmal das Zollhaus Pankow. Wir sind hier inzwischen seit 14 Jahren am Start mit dem Spreegold, haben vier Restaurants hier und vor zwei Jahren dann noch das zweite Restaurantkonzept, das Zollhaus Pankow, gegründet. Haben inzwischen ein bisschen über 200 Mitarbeiter und ja, sind eigentlich guter Dinge, ein tolles Jahr 2023 zu haben.
Ja, mega. Dankeschön, Ralf. Frank, wer bist du, was machst du und wo kommst du her?
So, auch erstmal hallo in die Runde. Mein Name ist Frank Weingarten. Mein Betrieb ist nicht so groß. Wir haben zwei Filialen. Wir haben uns spezialisiert auf Pizza und Pasta. Betreiben seit 1996, bin ich halt selbstständig in der Gastronomie. Bin früher mal in der Diskothekenbranche angefangen und haben halt durch den ersten Strukturwechsel 2004 haben wir dann halt eine Diskothek und ein Bar-Restaurant-Café rausgemacht. Ja, und seitdem halt jetzt das zweite Restaurant vor drei Jahren eröffnet, mit dem gleichen Konzept, direkt am See. Ja, haben insgesamt 40 Mitarbeiter und gehen auch relativ positiv, schauen wir in die Zukunft rein.
Super, herzlichen Dank. Robert ist auch noch da. Robert ist von Gastronovi. Robert, stellst du dich auch einmal kurz vor? Wer bist du? Was machst du? Und ja, wo kommst du her?
Jawohl, gerne. Moin auch noch von mir in die Runde. Robert Mund mein Name. Ich bin bei Gastronovi als Projektmanager angestellt. Mittlerweile seit fast 7 Jahren, so 6,5 Jahre in etwa mit an Bord bei Gastronovi. Und ja, im Projektmanagement obliegt es mir oder liegt in meinem Aufgabenbereich, alle Kunden von Neukunden, die mit der Software von Gastronovi durchstarten wollen, als auch über die Bestandskunden, die schon länger mit Gastronovi am Start sind, aber sich vielleicht ein bisschen weiter in die Software intensivieren wollen, mit Schulung und grundsätzlich Rat und Tat zu begleiten und Konzepte einerseits für die Software anzupassen, auch so rum, aber natürlich auch die Software auf das Konzept zuzuschneiden, um da eine Passgenauigkeit zu haben und den Gastronomen damit letztlich ein kleines bisschen erfolgreicher zu machen, wobei man ja auch dort einfach sagen muss, die Kasse selber und auch viele andere Themen, die da ja noch von Gastronomen mit abgedeckt werden, sind aber auch nur ein kleiner Punkt in dem, was der Gastronom heutzutage alles beherrschen muss. Nichtsdestotrotz oder gerade deswegen könnte man sogar sagen, sind genau solche Runden, wie wir sie ja heute haben, wertvoll, ja, damit man da noch weiteren Input erhält.
Ja, das ist ja tatsächlich so. Wir brauchen als Gastgeber oder Gastgeberin müssen wir im Durchschnitt irgendwie 12 unterschiedliche Berufe beherrschen. Und das ist einfach eine ganz, ganz krasse Herausforderung. Und das ist natürlich jetzt in den letzten 2, 3 Jahren noch mal krasser geworden. Und deswegen sind diese Runden, die wir hier machen, finde ich auch so wertvoll, weil man wirklich mit Ergebnissen im Rucksack, mit Ergebnissen im Gepäck wieder mit nach Hause geht und die halt direkt im Betrieb umsetzen kann. Gut. Ich würde vorschlagen, wir starten mit der ersten Themenrunde. Die Mastermind heute besteht aus 2 Themenrunden, 2 Fragestellungen. Und jede Fragestellung bedeutet eine Themenrunde. Und eine Themenrunde dauert in ungefähr 40 bis 45 Minuten. Und als erste Frage haben wir für den Frank formuliert: Preiserhöhung in allen Bereichen. Wie arbeite ich kostendeckend, ohne alle Erhöhungen an den Gast weiterzugeben? Frank, kannst du dich mit dieser Frage identifizieren oder deine Herausforderung damit identifizieren?
So, ja klar, das machen wir. Wir sind ja im Endeffekt seit gutem Jahr sind wir natürlich jetzt in 3 Bereichen, wobei speziell eigentlich überall, nicht nur in der Gastronomie, aber womit wir gerade ganz stark halt mit ganz vielen Erhöhungen dann auch in Konfrontation gesetzt werden. Sprich, wir haben einmal die Energiekrise, die uns natürlich alle zu schaffen macht. Wir haben den steigenden Mindestlohn, der uns zu schaffen macht. Da geht es gar nicht darum, dass 12 Euro oder sprich 12,15 Euro bei uns in Nordrhein-Westfalen mit der DEHOGA, dass uns das zu schaffen macht, sondern einfach die Tatsache, die Leute, die vorher 13, 14 Euro verdient haben, dass die natürlich dann nicht mehr für 13, 14 Euro arbeiten, sondern dementsprechend auch sich vergleichen mit Leuten, die neu in die Firma oder Newcomer, die halt anfangen zu arbeiten. Und das Letzte natürlich ganz klar die Explosion in den Lebensmittelbereichen, die uns natürlich auch richtig zu schaffen macht und vor allen Dingen auch die Plansicherheit, die man im Vorfeld gehabt hat. Man hat früher, ging das halt so, da hatte man auf verschiedenste Artikelbereiche, hat man halt über 3 Monate, über ein halbes Jahr, teilweise über ein Jahr, hatte man festgesetzte Preise gehabt, die man halt auch nicht mehr kriegt. Teilweise kriegen wir wirklich täglich Preiserhöhungen vom Großhandel, was natürlich für uns eine riesen Dynamik ist und wir natürlich nicht versuchen, jede Preissteigerung auch auf den Gast weiterzubringen, sondern versuchen durch die Digitalisierung, die für uns ganz klar im Fokus steht, versuchen da Preise mit abzufangen. So, was wir gerade halt machen, ist nach der zweiten Schließung, sprich nach dem zweiten Lockdown, sind wir angefangen, dass wir keine analoge Speise- und Getränkekarte mehr bei uns im Haus haben. Das heißt, bei uns müssen die Gäste wirklich tatsächlich alles mit einem QR-Code, entweder mit ihrem eigenen Handy oder auch mit einem gestellten Tablet, müssen sie halt die Karte dann aufrufen, haben dort die Möglichkeit mit dem Button Kellnerruf uns zu rufen, dass wir die Bestellung weiterhin analog, auch nicht analog aufnehmen, aber persönlich aufnehmen. Aber andersrum haben natürlich die Gäste auch die Möglichkeit, dass die dann online sofort bestellen. Also da bieten wir beide Möglichkeiten an, um natürlich da auch eine Effizienz vom Personal zu haben, dass wir, auch wenn das Haus wirklich anschlagvoll ist und uns tatsächlich führen im damaligen Bereich analog alles aufzunehmen, können wir mit zwei Leuten weniger arbeiten und der Service ist genauso stark, als wenn wir zwei Leute mehr im Laden hätten. Also das hat uns wirklich sehr, sehr geholfen und sind auch mit den Anfangsschwierigkeiten, die wir hatten. Ein Gast kommt natürlich bei uns ins Haus und versucht natürlich oder hat eine gewisse Erwartungshaltung. Er kommt rein, wie bei 99% der Restaurants, geht halt ins Haus rein und bekommt als erstes eine Getränkekarte und eine Speisekarte und erwartet natürlich auch, dass der Mitarbeiter ihm das gibt und dann auch die ganze Zeit die Bestellung aufnimmt. So, das hat am Anfang sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet, oder wir haben sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet. Wir hatten teilweise sogar mehr Personal im Backoffice gehabt, so dass wir mehr Zeit für die Gäste hatten, um mehr zu erklären. Mittlerweile werden wir bei uns im ganzen Kreis als innovatives Unternehmen gesehen, so dass die IHK zu uns hinkommt. Wir haben wirklich jetzt schon mehrere Vorträge gehalten, wie sowas funktioniert, wie stark oder wie digitalisiert auch eine Gastronomie sein kann. Und grundsätzlich haben wir klar am Anfang Gäste verloren. Im Nachtrag haben wir jetzt Gäste gewonnen. Also die Umsätze sind stark steigend, weil jeder für sich merkt, dass es natürlich auch ein Vorteil ist. Und so eine Digitalisierung, 1968 wurde in Deutschland der erste Bankautomat aufgestellt und in Betrieb genommen. Da haben die Leute auch erstmal geschimpft und gelästert. Heutzutage, glaube ich, möchte keiner mehr irgendwo noch zum Schalter gehen und sein Geld abholen, sondern geht ganz normal zum Bankautomat mit einer Selbstverständlichkeit. Wir sind im Endeffekt einer der wenigen Gastronomen, die ganz nach vorne gegangen sind, um das wirklich auch umzusetzen. Klar gibt es am Anfang Schwierigkeiten, aber mit den richtigen Erklärungen und auch die Gäste da mitzunehmen, hat man da wirklich Erfolg. Also da haben wir natürlich versucht, das erste Mal auch die Preisentwicklung abzufedern, indem wir nicht alles eins zu eins an den Gast weitergegeben haben, sondern unsere Preise sind nicht stabil, wir erhöhen die Preise, wir müssen die Preise erhöhen, aber wir geben sie halt nicht so weiter, wie sich gerade die Kosten steigen. So, im Energiesektor haben wir bis auf Heizöl haben wir sehr viel Glück gehabt. Wir haben bestehende Strompreise, also bestehende Verträge über unseren Stromlieferanten. Der geht noch 2 Jahre, sodass wir da gar nicht so eine Erhöhung mitgekriegt haben. Wir sind halt 3-4% über dem, was wir das Jahr davor hatten. Im Heizölsektor haben wir natürlich, mussten wir richtig nachzahlen, aber auch nicht da, was aktuell durch die Medien läuft, dass man mitkriegt, man zahlt 100.000 Euro mehr oder man hat 100.000 Euro mehr Kosten an Heizöl oder Strom, sondern das beläuft sich bei uns unter einer knapp unter 5-stelligen Zahl, sodass man das auch noch gut mit einkalkulieren konnte. Ja, und das Dritte, was natürlich auch sehr schwierig aktuell ist, ist halt, dass die ganze, ja, das Recruiting vom Personal. Wir müssen mittlerweile immer mehr Leistungen bringen, um wirklich noch ans Personal zu kommen. Sprich, auch da ist es natürlich ein Kostenapparat. Einmal die zusätzlichen Leistungen, die man dem Mitarbeiter bieten muss. Zusätzlich natürlich durch den Mindestlohn, dass wir dort natürlich in allen Bereichen, sprich von der unteren bis zur oberen Gehaltsstufe, überall drauflegen mussten, weil natürlich der Mitarbeiter ganz klar sagt, wenn der junge Mann, der jetzt 12,50 Euro verdient als Einstiegsgehalt, der wirklich noch nicht viel kann und natürlich auch nicht so wertvoll für das Unternehmen ist, dann arbeite ich auch nicht mehr für 14 Euro. Ich meine, nicht alle machen das, aber schon ein großer Teil, die dann natürlich auch den Markt ein wenig nicht ausnutzen, aber die den Markt natürlich kennen und sagen, du, wenn ich zu A, B oder C gebe, bekomme ich auch das und das und das. Und da muss man natürlich auch gegensteuern. Nicht nur mit Geld, natürlich auch mit Empathie, was ganz wichtig ist. Man muss natürlich auch versuchen, anstatt vielleicht früher nur eine Firmenfeier zu machen oder Betriebsfeier zu machen, machen wir wirklich mehrere Sachen. Wir machen interaktiv Sachen, sprich wir gehen mit denen auch rudern oder wir machen auch einfach mal Bogenschießen, um das Team zu fördern, damit wir denen wirklich ein Zuhause bieten, damit die auch das Gefühl haben, wenn ich aus dem Team rausgehe, gehöre ich nicht mehr dazu, was auch ganz, ganz wichtig ist, einfach eine Zugehörigkeit. Aber sprich natürlich, kostet alles Geld. Zusätzlich gehen wir da auch los und versuchen dann, ja, das ist wie so eine zusätzliche Versicherung, die die haben, dass sie dann eine Behandlung vom Professor kriegen, dass sie ein Bettzimmer haben, dass die Kosten für die Medikamente im Jahr bis zu 300 € mit absetzen können. Und wie gesagt, das kriegen wir nur alles dahin, wenn natürlich im Background, sprich das digitale System, was wir haben, das ganze Warenwirtschaftssystem, dass wir es damit schaffen, natürlich auch Kosten einzusparen, um es nicht alles weiterzugeben. Nur ein Beispiel, wir machen, haben seit 2018 sind wir jetzt mit Gastronovi zusammen und wir haben dadurch, dass wir den Einkauf wirklich digital steuern und über Sally Order, das ist ein zusätzlicher Anbieter, der spielt die ganzen Preise von den Großhändlern dann bei uns auf Gastronovi ein. Alleine dadurch haben wir aufs Jahr gesehen 5% Wareneinsatzkosten gespart. Und das sind natürlich Sachen, die wir dem Gast dann auch weitergeben können oder andersrum gesagt, wir nicht die Erhöhung machen müssen und wir konkurrenzfähig bleiben. Und das sind halt die drei großen Baustellen, die wir aktuell haben. Und wir müssen natürlich versuchen, durchs Warenwirtschaftssystem, durch einen koordinierten Einkauf, durch ordentliche Einkaufspreise, die ja, dass wir nicht nach oben weglaufen oder ganz, ganz schnell in die Zahlungsunfähigkeit hineinstellen. Auch das ist das Problem. Als zusätzliches positiver Punkt ist noch, gut, wir haben jetzt seit letztem Jahr April bis aktuell, haben wir schon bestimmt 15 bis 20 Mal an der Preisschraube gedreht, aber nicht in allen Artikeln, sondern wie man ja weiß, ist das ja so, wir geben wir markern den Warenverkauf ein hinter dem Rezept. Bei uns ist der Wareneinsatz im Getränkebereich bei maximal 21% und bei den Speisen bei 25%. Und sollte dann natürlich ein Gericht auf Rot überspringen, sind wir über den bekannten Wert, den wir selbst gesetzt haben. Und da müssen wir natürlich dann immer wieder nachjustieren und gehen natürlich dann auch los und sagen, so, wir müssen diesen oder jeden Artikel dann um 30, 40 Cent erhöhen. Und der Vorteil ist bei der digitalen Karte halt, wir brauchen nicht jeden zweiten Tag eine neue Karte schreiben oder dreimal im Monat, sondern können durch die digitale Karte, können wir natürlich da sehr, ja, relativ schnell auch immer auf die Preiserhöhung, die uns der Großhandel dann zuruft, können wir darauf reagieren, ohne dass dann da immer wieder zusätzliche Kosten entstehen. Nicht nur Kosten für den Druck, sondern auch Personalkosten, weil das muss ja alles geändert werden. Die Karte muss dann wieder belegt werden und muss neu gedruckt werden, wie auch immer. Und das ergibt für uns natürlich ganz, ganz viele Vorteile. Und das ist auch der Grund, warum wir 2018 gesagt haben, wir möchten unbedingt mit Gastronovi zusammenarbeiten und bereuen es bis heute überhaupt nicht.
Super. Ja, herzlichen Dank. Also du hast uns jetzt erstmal wunderbar in deine Situation abgeholt, also erstmal erzählt in allen Faktoren Preiserhöhungen und was hast du bereits auch schon unternommen, um dagegen zu wirken, was ich halt wirklich toll finde, nur ganz kurz, um da ein Feedback zu geben, dass man halt nicht immer sagt, okay, wir müssen alles eins zu eins weitergeben an unsere Gäste, sondern dass man auch mal auf der anderen Seite schaut, wo können wir uns denn schmaler machen oder effizienter gestalten, um jetzt den nächsten Schritt zu gehen, haben wir drei, also Ralf, Robert und ich, 8 Minuten Zeit, um dir Fragen zu der Situation zu stellen, also zu deiner konkreten Situation. Und ja, seid nicht irritiert, ich bin zwischendrin, bin ich immer mal so ein bisschen am Mitschreiben, damit wir später auch eine schöne Zusammenfassung haben. Also ihr braucht euch keine großartigen Notizen machen, wenn ihr irgendwelche Fragen oder sowas festhalten möchtet. Klar, jederzeit, fühlt euch frei, aber ihr braucht euch jetzt von den ganzen Inhalten, die hier passieren, braucht ihr euch nichts aufschreiben, das mache ich alles nebenbei. Ja? Okay, dann läuft der Timer ab jetzt. 8 Minuten haben wir Zeit, dir Fragen zu stellen zu deiner Situation, zu dem, was du uns jetzt gerade erzählt hast.
Sehr gerne.
Schon Fragen.
Frank, du hast gerade gesagt, dass du durch die Warenwirtschaft über Gastronovi 5% ungefähr an Warenkosten sparen konntest. Wie viel Prozent musstest du deine Preise erhöhen, um aber dann das, was noch überbleibt, weil da bleibt noch ein bisschen was über, dann doch abzufedern?
Nein, die 5%, das war damals 2018, direkt als ich von einem herkömmlichen Kassensystem übergegangen bin auf Gastronovi durch den Einkauf. Da habe ich halt innerhalb eines Jahres den Wareneinsatz gesenkt von 5%. Okay. Jetzt aktuell ist es halt so, dass wir waren vorher, bevor das ganze die Krise angefangen ist, hatten wir einen Wareneinsatz im Getränkebereich von 19% und einen Wareneinsatz von Speisen bei 23%. So, das haben wir jetzt erhöht auf 21% und 25%. Das heißt, wir haben schon Preise nicht so extrem erhöht, wie wir es eigentlich hätten machen sollen, um die Preise halt abzufangen. Jetzt sind wir halt bei 21% und 25% Wareneinsatz, was kumuliert irgendwo bei 23% oder 22, etwas ausmacht.
Mir sehr bekannte Zahlen. Und sag mal, hast du dann das, was du dort wegnehmen musstest, hast du vom Ertrag weggenommen oder hast du andere Varianten gehabt, wo du sagst, okay, hier habe ich ein Einsparpotenzial gehabt und das nutze ich?
Nein, was ich gesagt habe, wir arbeiten natürlich gerade ganz klar bei dem Personaleinsatz. Wir kommen durch die Digitalisierung, sprich, dass der Gast selber bestellt, teilweise auch schon selber bezahlt. Wir nehmen PayPal, alle Kreditkarten nehmen wir aber bei der Bezahlung an. Sprich, ganz, ganz viele Gäste sind mittlerweile schon um die 30%, wo der Mitarbeiter nicht mehr hin muss. Und wir selber wissen, das größte Problem ist ja immer, wenn du dann eine 20er, 25er Gruppe hast und die dann alle selbst zahlen möchten, dann ist so ein Mitarbeiter zwischen 20 und 25 Minuten nur an einem Tisch gebunden. Und in dem Moment kannst du zusätzliches Personal einsetzen, die dann losgehen und dann die restlichen Tische zufriedenstellen, oder du wirst halt wieder kritische Worte von den Gästen haben. Aber wir hätten ja wesentlich mehr getrunken, wenn doch der Service da gewesen wäre. Und das sind ja alle so Sachen, die ja mit komplett unterbindest und wo natürlich dann auch die Zufriedenheit des Gastes wesentlich höher ist. Weil der Gast kann selber bezahlen, wenn er keine Zeit hat. Der Gast kann auch schon, auch das ist ja bekannt, kann ja schon online im Vorfeld von zu Hause auch die Speisen und Tränke bestellen, was bei uns im Mittagstisch natürlich sehr gerne genommen wird, weil die natürlich alle dann wenig Zeit haben. Und da versuchen wir gerade natürlich nicht versuchen, sondern da wird natürlich dann auch Geld gespart, was ganz, ganz wichtig ist.
Und tatsächlich, also bei uns ist es so, ich nehme nur noch Kartenzahlung, gar kein Bargeld mehr, sondern ausschließlich Karten. Wir haben uns trotzdem vom reinen digitalen Bestellen irgendwann wieder wegbewegt, weil ich für mich den Eindruck hatte, dass wir unseren Durchschnittsbon leider nicht mehr so hoch halten konnten wie vorher, wo doch regelmäßig noch ein Kellner an dem Tisch dann ganz effektiv verkauft hat. Wie hast du denn das Problem aufgenommen? Ich hatte irgendwie den Eindruck, dass sich meine Mitarbeiter mal zurückgelehnt haben und gesagt haben, okay, die können jetzt alle online bestellen, das ist ja toll, oder digital bestellen, brauche ich ja gar nicht mehr mich so wirklich um den Gast kümmern. Also ich hatte nur noch Mitarbeiter, die das Essen hingebracht haben, die mal ein Getränk hingebracht haben, die aber im Zweifel dann das nächste Mal nur noch da waren, als der Gast schon bezahlt hatte und den Laden verlassen hatte.
Ja, gut, das ist natürlich eine Sache von der Auswertung. Auch das war mir natürlich im Vorfeld klar, wo ich dann wirklich auch Angst vor hatte. Auf der einen Seite sind wir natürlich losgegangen und haben sofort, wenn der Gast dann erstmal ein Dessert bestellt, dann geht er automatisch erstmal in die Kaffee Ranch noch mit rein. Das heißt, er bestellt ein Dessert und kann nicht dann einfach auf Abschießen drücken, sondern wird dann sofort noch gefragt, ob er auch nicht gefragt, sondern dann geht es weiter mit dem Unterpunkt, was für einen Kaffee möchte ich haben oder halt auch keinen Kaffee. Natürlich kann er das auch mit anbringen. Da kommt schon wieder ganz, ganz viel dazu, wo wir halt ein Dessert und Kaffee mit verkaufen. Und natürlich der Mitarbeiter, das ist aber wirklich eine Sache gewesen, was mit ganz, ganz viel Schulung und ganz, ganz viel Empathie zu tun hat. Der Mitarbeiter muss genauso viel verkaufen wie vorher auch, auch wenn er am Tisch vorbeigeht und sieht, das Getränk ist fast leer, dann fragt er trotzdem sofort, darf zum Essen trotzdem noch, möchte zum Essen noch einen Hefeweizen haben oder sonst irgendwas. Und da habe ich natürlich ganz klar den Daumen drauf und auch da wird immer wieder ausgewertet, um dann wirklich zu gucken, dass die Mitarbeiter das auch machen. Weil der Pro-Kopf-Verzehr, ich meine, der ist ja grundsätzlich ist er höher gegangen, natürlich durch die Preissteigerung, aber trotzdem wird da immer ganz, ganz viel Wert darauf gelegt. Einmal für den Gast, weil die meisten Gäste möchten schon die Anfrage oder möchte auch mit dem Mitarbeiter weiter kommunizieren, das ist ganz wichtig, weil ansonsten wird es irgendwann zu digital und dann fühlt sich der Gast auch nicht mehr wohl. Also wir sind genauso viel am Tisch wie vorher auch. Wir nehmen nur die primären Sachen, die wirklich richtig Zeitfresser sind. Das ist die Bestellung, die immer richtig viel Zeit gekostet hat und das ist natürlich auch die Bezahlung, die ganz, ganz viel Zeit kostet. Alles andere sollte im Endeffekt sogar, und das versuche ich auch den Mitarbeitern zu erklären, mehr passieren, als dass es vorher war. Sprich, die Mitarbeiter haben ja mehr Zeit, um sich um den Gast zu kümmern. Die sollen sich ja nicht untereinander unterhalten und dann sich über das Wetter von letzter Woche sprechen oder was sie morgen vorhaben, sondern wir haben im Endeffekt mehr Zeit für den Gast. Und das muss natürlich geschult und gelernt werden und auch gelebt werden. Und da ist natürlich der Betriebsleiter in deiner Größe, ja.
Entschuldigung. Konntest du denn tatsächlich jetzt die Preissteigerung der letzten Monate durch eingesperrtes Personal wirklich dann komplett auffangen? Oder durch natürlich mehr nicht. Verkäufe? Ich meine Erfahrung war ja auch, dass die tatsächlich der Average Check pro Bestellung ist ja durch die digitalen Bestellungen nach oben gegangen, weil man natürlich viel, viel besser, als es jeder Kellner machen konnte, weil er gar nicht die Zeit hat, wie du vollkommen richtig sagst, irgendwie 1000 Abfragen noch dranhängen konnte, bis hin zum, du bestellst ein Dessert und kriegst das Kaffee oder das extra Bacon oder was auch immer. Also der Average Check pro Bestellung war höher bei uns, als wir die digitalisierten Karten hatten. Wirklich hatten, muss ich in meinem Fall leider sagen. Aber insgesamt ist es eben ein bisschen runtergegangen aufgrund dessen, dass ich immer das Gefühl hatte, dass jetzt das zweite Wasser, das dritte Bier nicht mehr verkauft wurde. Also konntest du es damit, du hast gerade schon gesagt, nein, natürlich nicht, aber es hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass du es etwas abfangen konntest.
Ja klar, also ganz abfangen definitiv nicht. Ich glaube, das kann keiner von sich aktuell behaupten, dass er durch die ganze Preissteigerung ganzen Kosten auffangen konnten, aber wir können sie zum großen Teil auffangen und so, dass das auch noch wirklich Spaß macht, damit zu arbeiten. Nicht, dass man am Ende des Tages überlegt, haben wir jetzt so wenig Geld oder haben wir jetzt fast überhaupt keine Marge mehr an den ganzen Sachen. Nein, das ist nicht richtig. So, was ich aber gerade nochmal zusätzlich sagen wollte, also das war bei uns natürlich ein Riesenthema. Die Unsicherheit der Mitarbeiter war ja klar. Das erste Mal, wir sind nicht blauäugig reingegangen, aber wir haben relativ wenig Schulung dafür gemacht. Wir haben die einmal darauf hingewiesen, haben gesagt, was wir uns vorstellen, warum wir es jetzt digital machen und dann haben wir die einfach losgelassen. So, und dann habe ich so nach 2-3 Wochen gemerkt, dass der Mitarbeiter sich gar nicht vor dem Gast so richtig erklären kann, warum wir das machen, was für Vorteile auch der Gast dadurch hat. So, und dann kam natürlich, das ist eine Anekdote, ist eigentlich nicht überhaupt nicht witzig, aber im Nachtrag ist es schon witzig, da sagt ein Mitarbeiter halt zu dem Gast, ja, weil der Chef das so möchte. Deswegen gehen wir gerade auf Digitalisierung. Und da war für mich ein ganz klares Zeichen gewesen, so, dass wir ganz, ganz viele Schulungen machen müssen. Wir haben natürlich auch die Betriebsleitung ganz eng mit ans Board genommen. Auch die sind da gefordert. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeiten dadurch, weil wir natürlich alles transparent machen können, dass auch ein Betriebsleiter, wenn der Umsatz stabil bleibt oder besser gesagt, der Abverkauf stabil bleibt oder sich sogar steigert, dass man ihn daran sogar noch beteiligt. Also man muss einfach Möglichkeiten schaffen, damit es dann auch interessant wird. Und es ist wirklich so, ich würde dich gerne mal bei uns einladen, auf einen netten Abend, dass du mal siehst, dass es wirklich die Möglichkeiten gibt und auch dich der Service am Abend wirklich 2-3 Mal auch ansprechen wird, ob soweit alles in Ordnung ist oder wenn wirklich das Getränk leer ist oder wenn er die Teller aushebt, dass er dich auch dann fragt, können wir noch ein Dessert, noch einen schönen Kaffee oder auch ein Digestiv. Das sind schon Standardfragen und die müssen auch gelebt werden. Und das ist ganz, ganz wichtig.
Ich habe noch zwei Fragen. Die 8 Minuten sind zwar um, aber ich würde sagen, so ein, zwei Fragen. Robert hat vielleicht auch noch eine Frage, stellen wir noch mal ganz schnell. Einmal, du hast ja gesagt, du hast umgeswitcht von Papierspeisekarten oder PDF auf komplett digital, auch zum eigenständigen Bestellen. Wie war so das Gästefeedback? Das wäre meine erste Frage. Was haben die so gesagt? Haben die alle gesagt, ist fein oder auch nicht? Und du hast vorhin gesagt, dass du auch Gäste verloren hast, als du einmal umgeswitcht hast. Warum hast du die verloren oder weswegen? Was war so deren Feedback?
Ja, also wie gesagt, wir hatten die ersten 2-3 Wochen hatten wir schon Schwierigkeiten gehabt, weil wir aber, der Fisch fängt bekanntlich am Kopf an zu stinken und da müssen wir uns selbst auch die Schuld geben, weil wir einfach gar nicht die Mitarbeiter so geschult haben, weil das ist ein ganz, ganz sensibles Thema. Den Gast kann man ganz klar verstehen, der kommt mit einer normalen Erwartungshaltung in ein Restaurant und sagt, ich gehe hin und erhalte eine Speise- und Getränkekarte. So, und jeder kennt, wenn ich irgendwas für mich Neues, bin ich erstmal zurückhaltend. So, und wenn ich natürlich dann einen Tisch habe, wo 4, 5 Leute sind und einer äußert sich die ganze Zeit negativ, dann weiß man auch sofort, dass der ganze Tisch unzufrieden nach Hause geht, weil der die schlechte Laune oder der das Kritische anmerkt, der will die anderen Leute alle mit anstecken. So, daraufhin haben wir natürlich erstmal das Personalstamm für den Zeitraum erhöht. 4, 5 Monate haben wir wirklich mehr Personal gehabt, als was im Vorfeld gehabt haben. Wir haben uns neben den Gästen hingesetzt, wir haben es erklärt, wir sind komplett das Ganze durchgegangen. Und irgendwann kam so der Wandel, dass die Leute das einfach eigentlich sehr positiv fanden. Die haben eine Kostenkontrolle. Wenn ich ins Restaurant gehe, ich weiß nie im Vorfeld, muss ich heute 50 Euro zahlen, muss ich 80 Euro zahlen oder muss ich 95 Euro zahlen. Das ist immer eine Wundertüte. Weil ich habe ja nirgendwo, man bestellt so aus der Karte heraus und wenn 4, 5 Leute bestellen, da habe ich ja überhaupt nicht die Kosten in Sicht. So, dann kommt am Ende des Tages, kommt dann halt der Kellner zu mir hin und sagt, ich möchte das und das haben. Das sind alles Sachen, die passieren nicht mehr. Weil ich finde es ja schon positiv, auch in der heutigen Zeit, auch da gibt es natürlich Leute, die haben nur ein gewisses Budget und möchten natürlich über das Budget nicht rausgeben. Oder einfach nur, weil sie sagen, mehr ist es mir nicht wert. Ich möchte heute nur 50 Euro ausgeben und wenn sie hinter 60 Euro zahlen müssen, dann sind sie vielleicht auch so ein bisschen angekratzt oder sagen, das ist schon wieder über mein Budget. Deswegen finde ich eine Transparenz, finde ich immer ganz, ganz wichtig. Wir haben nichts zu verbergen und deswegen dürfen die Leute das sehen. Und jetzt so ein Nachtrag, die jungen Leute sind natürlich sowieso ganz heiß darauf, die finden das super. Aber grundsätzlich hat sich das komplett gedreht. Also wir haben wirklich ein Publikum, ich würde sagen, das ist wie so WDR 2, Durchschnitt zwischen 25 und 40, 45 Jahre alt. Das ist so unser Klientel, was wir bei uns im Haus haben. Und mittlerweile durch die Bank weg, ne? Ganz, ganz selten, wenn mal wieder einer neu reinkommt, klar haben wir es auch, dem muss man es nochmal erklären, aber die meisten kommen, bestellen sofort und die finden das wirklich positiv. Und natürlich, was man auch nie vergessen darf, mittlerweile ist es so, dass es ja schon wieder fast cool ist. Und kaum ein anderer Betrieb bietet das in dieser Form an, auch so exzessiv, wie wir es machen. Und klar gibt es der ein oder andere Betrieb, der eine digitale Karte hat, aber darüber kann man nicht bestellen, darüber kann man nicht bezahlen. Die funktioniert eigentlich nur als Karte. Darüber kann man streiten, ob das positiv oder negativ ist, aber dass der Gast komplett selbstständig alles machen kann, ist schon sehr, sehr gut. Und die Gäste honorieren es mittlerweile auch.
Okay, wunderbar. Dankeschön. Robert, hast du noch Fragen?
Ich habe tatsächlich genau die Frage auch unter den Nägeln brennen gehabt, die du gerade gestellt hast, wie denn sowohl einmal das Personal, aber auch wie Gäste das Ganze angenommen haben. Ich habe aber noch mal eine weitere Rückfrage, die erlebe ich auch häufig bei sowohl Neukunden als auch Bestandskunden von Gastronovi, die in diesem Zusammenhang häufig gestellt wird, nämlich die Frage nach dem Trinkgeld. Da rollen viele Betriebsleiter, aber auch Gastronomen schnell dann mal mit den Augen. Ist aber natürlich eine sehr verständliche Frage, weil damit ja auch eben sehr viele P-Kosten, Personalkosten, mitunter auch umgelenkt werden können oder das Ganze zumindest sehr incentiviert werden kann. Wie ist so deine Erfahrung im Bereich des Payments über das Bestellsystem, dass da mehr oder eher weniger Trinkgeld mit generiert wird? Und wenn es sogar mehr ist, hast du da irgendwie eine Hausnummer, vielleicht in Prozent, wie sich das Ganze erhöht hat?
Nein, es ist eigentlich relativ stabil. Also Ich weiß nicht, ob Ralf das bestätigen kann. Wir liegen immer so zwischen 5 und 10%, was im Trinkgeldbereich ist. Also es gibt auch Läden, die machen wesentlich mehr. Es gibt auch Läden, die machen weniger. Jedenfalls das, was gesagt wird. Und wir haben eingegeben 7%. Die meisten nehmen das als Vorschlag, die 7% Trinkgeld. Aber es gibt auch welche, die geben halt wesentlich mehr. Es gibt auch natürlich auch welche, die geben gar nichts. Aber es hat sich das, die ganze Struktur des Trinkgelds hat sich dadurch nicht verändert. Also die ist sehr gleichbleibend.
Also es wurde auch absolut nicht mehr Trinkgeld gegeben als vorher auch schon.
Ja, genau. Also es ist sehr, also und ich glaube auch, dass die Leute, das klar, vielleicht machen das ein paar, wenn ich direkt vorspreche, dass sie dann vielleicht ein bisschen mehr geben. Aber die meisten wissen schon, dass natürlich das Gehaltsgefüge in der Gastronomie nicht unendlich ist, sondern wirklich endlich ist. Und von daher geben die meisten schon dann auch ein ordentliches Trinkgeld, womit man dann zufrieden ist.
Tatsächlich haben wir ein kleines bisschen andere Erfahrungen gemacht in dem Moment, als wir die Bestellung über die digitalen Features zur Verfügung gestellt hatten und natürlich auch die Bezahlung damit im Zusammenhang, sind bei uns die Trinkgelder etwas gestiegen. Das waren so gute 10%, die plötzlich mehr Trinkgeld waren. Einen ganz entscheidenden Schritt nach vorne, was das Trinkgeld angeht für unsere Mitarbeiter, war wirklich der Moment, als wir gesagt haben, wir akzeptieren ausschließlich noch Kartenzahlungen. Und dann genau wie du, Frank, haben wir am Ende des Zahlvorgangs ja einen Vorschlag oder drei verschiedene Vorschläge für den Gast, die er auswählen kann. Und da haben wir jetzt die Erfahrung gemacht, dass das Trinkgeld insgesamt ein Stückchen gestiegen ist. Also wir sind eigentlich in keinem meiner Läden unter 8% und das Zollhaus ist ein zumindest im Sommer ein reines Selbstbedienungsrestaurant, wo man an zwei Stellen seine Pizza, sein Bier bestellt. Und selbst in dem Selbstbedienungsrestaurant sind wir bei knapp 8% Trinkgeld, was ich wirklich erstaunlich finde.
Das finde ich auch erstaunlich. Wir haben noch einen Imbiss in Sassenberg. Und wenn wir da auf 3-4% kommen, dann ist das wirklich viel. Also das ist halt vom Umsatz 3-4%. Da ist ein reiner Imbiss. Und da gut ist vielleicht, weil es das ist keine Abendgastronomie, das ist eine Tagesgastronomie direkt am See, hat mehr so einen Kioskcharakter. Aber da ist 3-4% echt schon viel. Die Leute würden sich freuen, wenn die so viel Trinkgeld hätten.
Das ist ja gemeine Berliner offensichtlich trinkgeldfreudiger
oder
so.
Oder vielleicht liegt es daran, dass ihr viel zu wissen habt, das weiß ich nicht.
Auch nochmal spannend, dass das Gastronovi einmal auswertet, ob das regional abgrenzbar ist, wofür oder wo in welchen Regionen am meisten Trinkgeld gezahlt wird. Aber das könnt ihr wahrscheinlich gar nicht. Ne? Das ist wahrscheinlich auch datenschutztechnisch ein bisschen kritisch.
Man kann vieles, ob man es sollte, ist meist die Frage.
Okay. Jetzt kommen wir zum nächsten Step. Und zwar wissen wir jetzt genau über deine Situation Bescheid, Frank. Wir konnten ja auch Rückfragen stellen. Und jetzt geht jeder einmal 3 Minuten in sich und überlegt sich aus der eigenen Erfahrung heraus, welche Möglichkeiten es gibt, um zu diesem Thema, ich wiederhole die Frage nochmal, Preiserhöhung in allen Bereichen. Wie arbeite ich kostendeckend, ohne alle Erhöhungen an den Gast weiterzugeben? Die Erfahrung, die wir zu unserer Situation oder zu dieser Situation gemacht haben, schreiben wir jetzt einfach mal alle auf für 3 Minuten. Und nach diesen 3 Minuten präsentieren wir das, was unsere Erfahrung, unsere Lösungsansätze sind. Okay, ich drücke einmal auf den Timer. Es geht los und zwar jetzt. So, das waren die 3 Minuten. Tatsächlich ist mir aufgefallen, dass du schon so viel umsetzt und so viele Maßnahmen ergreifst, dass ich da noch gar nicht mehr so viel mit beisteuern konnte. Aber ein bisschen was konnte ich notieren. Jetzt haben wir jeder 3 Minuten Zeit. Also Robert, Ralf und ich haben 3 Minuten Zeit, unsere Erfahrungen zu teilen oder unsere Lösungsansätze, das, was wir mit diesem Thema in Verbindung bringen. Mag jemand von euch beginnen? Dann drücke ich wieder auf den Timer.
Ich kann das ganz gerne mal starten.
Bitte, Robert.
Jo, leg los. Vielen Dank. Jawohl. Jawohl, also ich kann mich erstmal dem von Markus gerade nur anschließen. Frank, du setzt schon wahnsinnig viel um. Daher fällt es mir auch schwer, da jetzt irgendwie mit eigenen Erfahrungen, die ich auch vielleicht hier im Systemhaus Gastronovi gesammelt habe, da jetzt einen ganz konkreten Lösungsvorschlag zu geben. Aber ich habe es mal eher allgemein gehalten. In meiner Wahrnehmung, und ich denke, das deckt sich hier auch bei mir im Hause mit vielen, mit der Wahrnehmung vieler Kolleginnen und Kollegen, findet gerade irgendwie ein Switch oder eine Conversion von dem klassischen Produzenten zum Konsumentenverhalten, dieses Verhältnis hin zum sogenannten Prosumer. Das ist ja so eine Wortschätzung aus eben Konsument und Produzenten. Statt. Das heißt, es geht mehr darum, dem Gast letztlich bei uns in der Branche immer mehr Tätigkeiten mit zu überlassen. Er ist sozusagen selber Teil der Gastronomie. Er setzt sich nicht nur hin und wird bedient, sondern er übernimmt maßgebliche Geschäftsprozesse selbstständig. Bei dir, du hast es eben gerade schon einmal genannt, er blättert die Speisekarte digital mit auf und ist selber in diesen Bestellprozess involviert. Das Ganze wird ja eben erst durch die Digitalisierung möglich. Und genau das ist mittlerweile eben ein Prozess, der sich, ich möchte fast sagen, flächendeckend in der Gastronomie immer weiter ausdehnt. Natürlich bleibt dieses Service und Vollservice, die klassische oder traditionelle Gastronomie, so nenne ich das Ganze mal, weiterhin erhalten. Es wird aber immer nischiger. Auf breiter Front haben wir also diese Care von dem Produzenten-Konsumenten-Verhältnis zu diesem Prosumer-Verhältnis. Das hat man irgendwie schon, da vielleicht nur der Zusatz, das hat man schon im Einzelhandel schon vor Jahrzehnten gehabt. Aldi hat es vorgemacht, indem Discount-Märkte eingeführt worden sind. Dort wurde einfach weniger Service geboten, die Preise konnten gesenkt werden. Ich glaube, genau so eine fast schon Disruption in dem Prozessverhalten sehen wir jetzt auch in der Gastronomie und da macht es die Digitalisierung möglich. Ein zweiter Punkt, den du auch selber genannt hast, ist grundsätzlich eben einmal die Prozesse zu verschlanken, was ja erst durch die Digitalisierung möglich wird. Ich glaube, ein darüber nachdenken, wo kann ich weniger machen, wo ist weniger auch manchmal mehr, ist ein gesunder Ansatz, auf seinen Betrieb einmal zu schauen, um zu gucken, okay, wo kann ich vielleicht den Prozess verschlanken, wo kann ich etwas verknappen, wo muss ich vielleicht auch gar nicht mehr so viel Personal oder so einen gewissen Overhead mit drauflegen, weil es durch die Digitalisierung automatisiert werden kann. Und wo kann ich vielleicht auch ganze Prozesse einfach weglassen? Also auch dort ist oder sollte mal Disruption das Stichwort sein. Wo kann ich den Prozess vielleicht auch einfach gnadenlos streichen und einmal den Rotstift anlegen? Und da, weil es mir auch immer so im Kopf hängen geblieben ist, nicht nur das Buzzword Digitalisierung ist dabei entscheidend, denn ein digitalisierter Scheißprozess bleibt ein Scheißprozess. Das muss man einfach da mal so zusagen. Man muss das Rad tatsächlich nicht neu erfinden und es nur der Digitalisierung willen einmal betreiben und das alles neu anfassen, sondern es ist manchmal einfach clever zu gucken, wo sind die genauen Anschlusspunkte, die daraus einen schönen, geradlinigen Prozess machen, der auch locker flockig bei mir durchläuft. Manchmal so Streamlining genannt. Im Neudeutschen. Es sollte aber einfach, wie gesagt, vielleicht eine gesunde Verschlankung sein. Halten wir das mal fest. Und zum Dritten ist, möchte ich nur ein ganz anderes Themengebiet da vielleicht einmal aufmachen, was in der wahren Wirtschaft ein fast schon beiläufiger Effekt ist. Wenn wir die Warenwirtschaft aufsetzen, und ihr beide habt das ja tatsächlich auch vorbildlich schon einmal gemacht, sprich Waren kalkuliert, den Einkaufsweg in Gastronovi in unserer Software beschrieben, Lagerhaltung oder Lagerwirtschaft eingeführt und so weiter, dabei entsteht ein wichtiger Punkt, was ich mal als Knowledge Management, als Wissensmanagement zusammenfassen möchte. Und dadurch, dass ich sozusagen überhaupt erst einmal meine Lieferanten aufsetze, eine Kalkulation führe, habe ich sehr viel Wissen bei mir überhaupt erst einmal dokumentiert. Die Dokumentation an sich ist erstmal schon mal super. Das Zweite, was man damit aber noch einmal zusätzlich machen sollte, durch eigentlich nur diesen beiläufigen Effekt dessen, dass ich eine Warenwirtschaft aufsetzen will, ist eine Transparenzschaltung. Mir also überlegen, wem schalte ich diese Informationen oder wem stelle ich diese Informationen noch zur Verfügung? Denn damit erhalten wir tatsächlich auch eine Demokratisierung des Wissens im Betrieb, was letztlich eben bedeutet, ich befähige starke Mitarbeiter, dieses Informationsmaterial, diese Informationen zu nutzen, um letztlich damit eben noch wirtschaftlicher bei mir im Betrieb arbeiten zu können. Und ich glaube, das ist sozusagen ein Grundpfeiler, der ganz beiläufig eigentlich bei der Etablierung einer Warenwirtschaft passiert.
Ja, guter Punkt. Ralf, möchtest du weitermachen mit deinen 3 Minuten?
Ja, gerne.
Gut, los geht's.
Ich kann so ein kleines bisschen anschließen an das, was Robert gerade gesagt hat, ja, bei dem Verschlanken oder sogar Weglassen von Prozessen bei uns in den Restaurants. Ich hatte es vorhin schon gesagt, ja, gar kein Bargeld mehr bedeutet ja auch, niemand muss mehr irgendwelche Umsätze zählen am Abend, niemand muss irgendwelche Kassenbücher schreiben, niemand muss zur Bank Geld hinbringen oder Geld abholen, beziehungsweise Kleingeld und den ganzen Kram holen, war bei uns wirklich ein Faktor, als wir gesagt haben, okay, gar kein Bargeld mehr. Das sind wirklich tatsächlich Arbeitszeiten, die wir einfach schlicht nicht mehr benötigen. Wir konnten das verschlanken und somit dort natürlich irgendwie andere Sachen ein bisschen auffangen. Dann auch der Punkt, den du gerade gesagt hast, Robert, durch das Beschäftigen mit der Warenwirtschaft, mit der Ware, kommt man natürlich relativ schnell drauf. Das ist das, was Frank vorhin auch schon gesagt hat, dass du legst ja deine Wareneinsätze fest pro Produktgruppe, pro, ja doch viel detaillierter als nur für Food and Beverage, und erkennst natürlich relativ schnell, wo sind denn genau die Produkte, wo ich unter Umständen gar nicht mehr kostendeckend bin im Moment. Und dann kann man sich an diesen Stellen oftmals überlegen, okay, macht es einen Sinn, kann ich es mir erlauben, dort tatsächlich eine kleine Preissteigerung weiterzugeben? Oder aber macht dieser Artikel einfach für mich keinen Sinn mehr? Ich kann eben kein Rinderfilet mehr verkaufen, wenn ich es nicht für deutlich über 40 Euro auf die Karte schreibe. Und da ist dann einfach die Frage, okay, habe ich Gäste, die 40 Euro für ein Rinderfilet bezahlen wollen oder nicht? Oder aber schmeiße ich dieses Rinderfilet jetzt wirklich von der Karte runter und denke mir stattdessen Menüs, neue Karten aus, die mit Produkten funktionieren, die unter Umständen ja viel, viel spannender für mich sind. Ein ganz netter Nebeneffekt, der bei uns dadurch eingetreten ist, war, dass wir tatsächlich deutlich innovativer wurden im Schreiben unserer Menüs, somit plötzlich wieder spannendere Menüs hatten und mehr neue Gäste zu uns gekommen sind. Oder wir uns aber auch auf ganz andere Artikel konzentriert haben. Ja, wenn das Rinderfilet als solches nicht honoriert wird, bezahlt wird, gut, dann kann es eben nicht mehr auf der Karte bleiben. Wir haben dann aber plötzlich festgestellt, okay, es gibt Alternativen zu grundsätzlich einem Fleisch, die super spannend sind, die die Gäste wirklich honorieren und wo man dann auch tatsächlich mit einer gesunden Kalkulation schon rangehen konnte von vornherein, weil man einfach ein sehr exklusives Produkt hatte, ein sehr, sehr einzigartiges Produkt, nicht vergleichbar war mit jemand anders und dann auch einfach mal einen Burger für 15 Euro auf eine Karte schreiben konnte, weil man genau wusste, okay, unser Burger ist ja auch sehr, sehr besonders. Und statt, dass die Leute sich darüber beschwerten, dass der Burger 15 Euro kostet, sind sie wirklich zu uns gekommen und gesagt, wir wollen genau das Zeug hier bei euch probieren, weil wir haben davon gehört, wir haben es gesehen. Und boah, ist ja Wahnsinn, wie toll das schmeckt und wie gut das ist. Und ich habe eine vernünftige Kalkulation gehabt mit einem Produkt, wo ich von vornherein wusste, es wird kurzfristig dazu keine großen Preissteigerungen geben, weil wir haben schon einen sehr, sehr hohen Einstiegspreis gehabt. War eine Variante, wie wir auf solche Sachen reagiert haben, neben vielleicht noch teilweise anderen Präsentationen darüber nachdenken, ist die eine oder andere, das ein oder andere Öl, was man über das einfach drüber träufelt, ist es notwendig, ist es ein Mehrwert für dieses Produkt oder geht es eben doch ohne dieses Öl, kann man da tatsächlich vielleicht irgendwie ein bisschen was sparen. Also so sind wir das ganze Thema dann angegangen.
Super, vielen Dank. Dann kommen wir zu meinen 3 Minuten. Zeit läuft ab jetzt. Also, ich habe, wie gesagt, die Erfahrung oder diese Lösungsansätze auch nicht aus dem eigenen Betrieb, aber dadurch, dass ich beratend tätig bin, habe ich einige Sachen, die ich dazu beisteuern kann. Und zwar haben wir das einmal gemacht bei einem Kunden. Dort haben wir gesagt, okay, wir wissen, in der nächsten Zeit wird alles ganz chaotisch und Preise werden durcheinander hoch, runter oder meistens nur hoch. Wir machen es jetzt so, genauso wie du gerade gesagt hast, Ralf, wir machen jetzt innovative Gerichte. Wir machen komplett neue Speisekarten, nicht nur neue Speisekarten, sondern wir legen uns ein Portfolio an Gerichten an, die cool sind, die zu uns passen und schauen dann einfach, weil wir tagesaktuelle Preise immer hatten und diese Kalkulation auch immer tagesaktuell war, weil wir die aktuellen Preise von den Lieferanten halt tagtäglich zugespielt bekommen haben, haben wir halt geschaut, welche Gerichte können wir uns heute leisten oder diese Woche leisten, und haben dann halt immer so eine Art Renner-Penner-Liste gemacht, wo wir halt geguckt haben, welche Karten, welche Gerichte können wir jetzt gerade anbieten. Das war das eine. Da haben wir natürlich dann immer relativ häufig die Gerichte gewechselt, aber die waren alle cool und es war immer ziemlich viel Abwechslung da. Die waren kalkuliert, die waren rezeptiert, deswegen war das alles auch nicht so ein Thema für das Küchenteam. Das zweite, was wir mal gemacht haben, wir haben einfach unser Lieferantenportfolio erhöht. Wir haben anstatt 7 Lieferanten, die wir hatten, hatten wir dann 20. War natürlich auch umständlich, aber wir haben halt nur die genommen, die halt wirklich ins System gepflegt worden sind, dass wir nicht zu viel Aufwand damit hatten, die halt auch wirklich in dieses Live-Pricing oder diese Produktspezifikation, dass die halt tagtäglich ins System gepflegt wurden. Das war uns da halt sehr wichtig. Das haben wir gemacht. Dann haben wir zum Thema Energie, das war ja auch ein Thema, was du vorhin angesprochen hattest, Frank, haben wir eine Wärmerückgewinnung installiert, beziehungsweise läuft das jetzt gerade, und Solar aufs Dach gesetzt. Und demnächst ist es halt so, dass wir uns dort komplett refinanzieren können mit dem Strom. Ist natürlich eine größere Nummer. Was wir auch gemacht haben, neues Mitarbeitermanagementsystem eingeführt, weil wissen wir alle, das meiste Geld liegt meistens wirklich bei den Mitarbeitern, um die 30, 40, vielleicht auch manchmal sogar 50%. Und dort haben wir halt clevere Managementsysteme oder Dienstplansysteme eingesetzt, ob es jetzt E2N, Gastromatik oder Nesto war. Da, wo es halt vernünftig gepasst hat, und das hat dann halt auch immer 3, 4, 5 oder auch mal 7 Prozentpunkte an Kosten eingespart. Was hatten wir hier, das kann ich schon gar nicht mehr lesen, was ich hier geschrieben habe, Katastrophe. Wir hatten mal so eine Sache gemacht, Koch für einen Tag, wo wir halt Leute, die von der Straße kamen sozusagen, die begeistert waren von unserer Gastronomie, die haben wir einfach mal eingeladen, dass die bei uns kochen können, ins Mise en Place gehen konnten. Und im Endeffekt muss ich dazu sagen, die Idee war großartig. Wir haben sie nur nicht so super cool umgesetzt, aber es wäre halt eine Idee, um mal so ein paar Leute reinzuholen. Und das Thema Food Waste Cam, weil wir einmal das Problem hatten, dass wir sehr, sehr viele Speisereste produziert haben, haben wir gesagt, okay, wir gucken uns mal genau an, wo wir diese Speisereste produzieren. Machen wir zu viel Mise en Place, Überproduktion, oder sind die Teller einfach zu groß? Wir wussten es nicht genau. Die Food Waste Cam dahingestellt, und dann wussten wir später, okay, wir arbeiten erstmal an unseren Produktionsgrößen und machen nicht ganz so viel Mise en Place. Also das waren so ein paar Sachen, die ich jetzt zu diesem Thema noch mit beitragen konnte. Genau, das waren meine 3 Minuten. Jetzt im nächsten Step geht es darum, dass wir unsere Key Takeaways einmal auf den Tisch bringen. Also wir haben ja jetzt alle 4 eine ganze Menge erzählt, Maßnahmen, Möglichkeiten, Ideen, Erfahrungen, und jeder von uns hat jetzt die Möglichkeit, sein Key Takeaway einmal zu formulieren, beziehungsweise einfach zu sagen, was er ja gerade mitgenommen hat. Ralf, Robert und ich, wir haben jeweils 1 Minute Zeit, und zum Schluss kommt Frank, hat 3 Minuten Zeit, seine Key Takeaways von dem, was wir jetzt gesagt haben, einmal uns zu erzählen. Genau, ich stoppe die Zeit. Ralf, möchtest du anfangen jetzt?
Mach gern.
Okay, los geht's.
Frank, vielen Dank für den erneuten Anstoß über die grundsätzlich digitalisierte Speisekarte nochmal nachzudenken. Ja, das war bei mir schon vorhanden. Wir hatten es schon, haben es wieder abgewählt. Ich glaube, dass es tatsächlich der richtige Weg sein kann, dort wirklich eine Veränderung herbeizuführen, dahingehend, dass wir natürlich, du hast vollkommen recht, wenn wir eine Mischung aus diesen digitalisierten Karten machen mit dem Service am Tisch, wie ihn eigentlich jeder haben möchte und gewohnt ist, kann man sicherlich die Prozesse dahingehend verändern, dass wir schneller am Tisch sein können, dass wir mehr Zeit für den einzelnen Gast haben. Und für mich war nochmal dieser Hinweis, dass ja genau, man verliert es manchmal einfach aus dem Kopf, sowas, dass genau natürlich die Zeit nur bei der Bestellung und beim Bezahlvorgang verschwendet wird, zwischendurch die Mitarbeiter ja weiterhin an den Tischen sind und sein sollten. Daher vielen Dank für diesen Input nochmal.
Ja. Super. Robert, machst du weiter?
Jawohl, auch von mir vielen Dank auf jeden Fall für die Insights, Frank. Bei mir, ich würde gar nicht mal sagen, ist jetzt ein spezieller fachlicher Themenpunkt hängen geblieben, aber mein Takeaway, Key Value ist auf jeden Fall einmal mehr noch wieder die Erkenntnis, wie viele Baustellen eigentlich gleichzeitig ein Gastronom zu bespielen hat, wie viele Kriegsschauplätze oder auch Nebenkriegsschauplätze parallel einfach ablaufen. Und auch wenn wir Gastronovi uns dort als manchmal sogenannte 360-Grad-Lösung begreifen, ist das immer noch nur ein kleiner Teilausschnitt von dem, was im gastronomischen Alltag eigentlich alles gemeistert werden muss. Und ich glaube, das hast du, Frank, auf jeden Fall auch gerade mit insbesondere deiner Introduction vorhin einmal wirklich sehr, sehr gut aufs Tapet gehoben und hat mir das noch auch einmal ganz deutlich klar werden lassen. Uiuiui. Da müssen auch schon Personalfachleute, Kaufleute, Gastgeber, Köche, die ganzen Eigenschaften müssen in einer Person in einer Person vereint sein. Und da braucht man eine gewisse Awareness für. Daher dazu nochmal vielen Dank, dass du das mir auf jeden Fall in Erinnerung gerufen hast.
Super. Ja, vielen Dank. Ich finde es ja großartig immer, wie offen solche Mastermind-Runden abläuft, weil man spricht ja dann auch über Dinge, die im Betrieb passieren, vielleicht dann intimere Details zum Betrieb, und ich finde solche Mastermind-Runden immer großartig offen, und dafür erstmal schon mal Dankeschön. Meine Minute, ich habe zwei Key-Takeaways, die ich für mich mitgenommen habe. Erstmal fand ich von Ralf das großartig. Eine ganz einfache Frage eigentlich, aber die stellt man sich dann viel zu wenig. Welche Artikel oder welche Gerichte machen für mich überhaupt noch Sinn? Das Beispiel mit dem Rinderfilet, wenn es 50 Euro kostet, zahlen das meine Gäste überhaupt noch? Und diese Frage bei jedem Artikel oder bei jedem Gericht sich einfach nochmal zu fragen, das war so mein Key Takeaway. Und das zweite war, was du gesagt hattest, Robert, die Mitarbeiter befähigen. Durch diese Transparenz, durch diese Wissensdatenbank, die man dann halt wirklich hat, kann man die Mitarbeiter durch diese Transparenz befähigen, Dinge anders zu sehen oder Dinge vielleicht noch besser zu sehen. Und dadurch, und das habe ich auch nie so klar gesehen, hat man nochmal ein ganz anderes Commitment. Dann kann man auch sagen, okay, guck mal hier, wir haben einen Wareneinsatz von 25%, und lass uns doch mal gucken, durch cleveren Einkauf oder clevere Lagerhaltung, wie auch immer, da 1% mal runterzugehen. Und das kannst du dann so, durch diese Transparenz kannst du das übergeben und hast dann unter Umständen eine Baustelle weniger. Ja, genau, das waren meine Key Takeaways. Frank, jetzt kommst du, jetzt hast du ziemlich viel gehört und jetzt hast du 3 Minuten Zeit, deine Key Takeaways mit uns zu teilen. Los geht's.
Ja, erstmal vielen lieben Dank für die offene Runde. Ist schon sehr interessant, gerade so auch mit Ralf, was man so aus seinem anderen Betrieb dann hört. Nein, grundsätzlich finde ich auch die Sache, die Robert gesagt hat, dass man halt die Mitarbeiter durch die Digitalisierung halt wesentlich mehr mitnehmen kann, was wir halt auch durch den Einkauf halt machen, dass jeder Mitarbeiter jetzt losgehen kann und selbstständig schon den Warenkorb füllen kann. Er kann zwar nicht abschließen, aber füllen kann er schon, was natürlich eine diverse Zeitersparnis ist. Was wir aber machen, wir gehen eigentlich gerade jetzt, wo die Preissteigerung so hoch ist, da wir immer die gleichen Soßen und alles gleich haben, wir haben noch ein extra Lager mitten in der Stadt, wir produzieren halt vieles vor und gehen halt los, so eine Bolognese, was wir früher halt dann 60 Liter gemacht haben, wenn wir das Hackfleisch günstig kriegen, gehen wir halt los und machen auf einen Schlag dann halt 180 oder auch 240 Liter, bereiten das vor, es wird alles tiefgefroren und wird wieder hochgeholt, wir haben einen Schockfroster, wo dann wirklich auch mit den Speisen nichts passiert. Also dann, was ich gut finde, wo wir auch schon bei sind, aber zurzeit halt, ich bin leider ein bisschen zu spät rangekommen mit der Photovoltaikanlage, weil das Gebäude, wo wir drin sind, ist eine alte Firmenhalle und wir haben halt die super Möglichkeit dazu, ist nur aktuell gerade auch durch die ganzen Halbleiter, ist das natürlich so in die Höhe geschossen. Vor einem Jahr hätte man die Photovoltaikanlage noch für 70.000 Euro gekriegt. Aktuell kostet über 100.000 Euro, was für uns ein Riesensparnis wäre, was weiterhin drüber nachgedacht wird. Aber aktuell wollen wir einfach den Preis abwarten, ob da was anderes passiert. Und ja gut, wir müssen einfach weiter mit der Digitalisierung arbeiten. Ich glaube, in Zukunft Mitarbeiter wird sowieso immer schwerer. Ich glaube auch, dass in Zukunft der Service-Roboter noch eine Riesenrolle spielen wird.
Ja.
Bin ich fest davon überzeugt.
Du hast jetzt was ganz Wichtiges gesagt. Vielleicht bist du fertig mit deinem
Key Takeaway? Genau.
Dann klaue ich dir diese letzten 30 Sekunden einmal, weil wir haben ja auch eine Vorbereitung in dieser Runde und da hast du was ganz Wichtiges geschrieben und der gleichen Meinung bin ich auch. Und zwar hast du geschrieben, dass im Jahr 2035, dass durch den demografischen Wandel sich da nochmal eine ganze Menge tun wird. Viele Menschen, die jetzt noch gerade im Berufsleben sind, die gehen dann in Rente und sind dann einfach nicht mehr auf dem Arbeitsmarkt. Das heißt, es wird innerhalb der nächsten 10 Jahre nochmal knackiger und diese ganzen Menschen werden wir nicht aus dem Ausland reinholen können, damit diese Arbeit tätigen.
Und ja, es wird brutal. Wir haben ja jetzt schon alle Schwierigkeiten und in 12 Jahren sind wir erst auf dem Höhepunkt.
Eben, und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir solche Dinge machen, wie wir sie jetzt machen mit der Mastermind oder auch andere Dinge, um neuen Input in unseren Kopf zu kriegen, weil es hört jetzt nicht mit dem Krieg auf, es hört nicht mit der Energie auf, es hört nicht mit Corona auf, sondern wir müssen einfach die ganze Zeit kontinuierlich irgendwie am Ball bleiben und was tun und uns verändern und verbessern, ob es dann später durch Roboter ist oder irgendwas anderes, aber wir dürfen nicht stehen bleiben, weil die Situation bleibt herausfordernd, sage ich mal so. So, dann die zweite Runde der Gastronomie Mastermind Runde 4. Also die zweite Runde in der vierten Mastermind. Und jetzt ein ganz wichtiges Thema, ein ganz akutes Thema. Und die Fragestellung jetzt in der zweiten Runde lautet, leere Regale im Großmarkt. Wie flexibel muss ich heute als Gastronom sein? Und leere Regale im Großmarkt natürlich sinnbildlich für alles, was wir irgendwie bei unseren Lieferanten bestellen. Und da geht es halt um die Produkte. Und lieber Ralf, fühlst du dich mit dieser Fragestellung abgeholt? Passt das für dich?
Ja, das passt. Das passt total. Ja. So absurd. Okay. Der Gedanke ja vor kurzem eigentlich noch war, dass wir in irgendwelchen Bereichen leere Regale haben. Das war irgendwie mal ein Winzer, der sagt, okay, ich habe einen Jahrgang von einem Wein nicht mehr vorhanden. Alles klar, schick mir den anderen. Aber es war ja dann plötzlich so vor einem Jahr begann das gut, ne? So dass tatsächlich wirklich einige Artikel schlicht nicht mehr zu bekommen waren, wo man dann plötzlich anfangen musste, sich erstmal damit zu beschäftigen, welche Artikel werden es denn zusätzlich und zukünftig noch sein, die wir vielleicht ersetzen müssen, bevorraten müssen oder die einfach schlicht nicht mehr zu bekommen sind. Es gibt ja einige Alternativen für Produkte, aber es gibt ja auch Produkte wie eine Kohlensäure, mit der man das Bier zapft. Da sind halt die Alternativen relativ dünn. Und da musste man natürlich in irgendeiner Form darauf reagieren. Wir für unseren Teil haben so ganz am Anfang davon, wo ich eigentlich noch dachte, okay, das ist so eine kurzfristige Erscheinung, dann werden die Lieferketten schon wieder funktionieren, haben wir uns eben mal eine Palette Senf hingestellt und haben gesagt, na gut, dann bleibt die Palette Senf eben dort stehen. Wir verbrauchen sie ja, 3 Monate ist die weg. Tatsächlich haben wir dann natürlich relativ fix bemerkt, okay, damit ist nicht getan, wir müssen irgendwie anders reagieren auf diese Sachen. Das ist ähnlich wie bei dem Thema zuvor, dass man natürlich auf einige Kostensteigerungen reagieren muss. So war es dann hier eben auch. Wenn bestimmte Artikel nicht mehr vorhanden sind, dann kann ich es mir entweder wünschen, die noch zu bekommen, klappt aber nicht. Und dann steht ewig auf meinen Karten drauf, ist ausverkauft, ist ausverkauft, ist ausverkauft. Oder aber ich nehme sie dann von der Karte und schaue mich nach alternativen spannenden Sachen um, die auch in diesem Bereich uns persönlich dazu geholfen haben, eine, wie ich finde, spannendere, vielfältigere Karte zu machen und auch einen gewissen neuen Schwung mit ins ganze Unternehmen gebracht haben, weil wir uns über Produkte Gedanken gemacht haben und mit Produkten beschäftigt haben, die wir vorher halt nicht auf der Leiste hatten. Die gab es dann eben nicht in diesem bei uns auf der Karte. Ein weiteres Thema war für uns, ich bin tatsächlich bei uns für den Einkauf hauptsächlich zuständig, dass wir schon durch sehr, sehr langfristige Beziehungen mit unseren Lieferanten und dann in diesen Momenten auch mit einem empathischen Umgang mit den Lieferanten irgendwie doch immer eine Möglichkeit gefunden haben, dass wir unsere Sachen, wenn wir sie wirklich zu bestimmten Zeitpunkten brauchten, weil wir eine große Veranstaltung haben, weil irgendwie etwas auf der Leiste stand, dass die Sachen da waren. Das hat dann schon immer doch noch irgendwie funktioniert. Sicherlich zu veränderten Preisen häufig, aber dann hat es eben dann doch geklappt. Wir haben uns genau wie wahrscheinlich alle anderen auch breiter aufgestellt, wenn wir früher ja, eigentlich habe ich darauf geschielt, dass wir mit 2, 3 Lieferanten eigentlich unser komplettes Portfolio abdecken, weil dieser Vorteil einer Lieferung, einmal Ware annehmen, einmal Ware kontrollieren, einmal Ware verräumen, im Vergleich zu, es kommen 8 verschiedene Lieferanten, die 8-mal Ware bringen, die 8-mal verräumt werden muss, die 8-mal kontrolliert werden muss, der war halt da. Der ist jetzt aber hinfällig, ja, weil zwischen ist es eben so, dass wenn ich die Ware bekomme, von einem Lieferanten zuverlässig, dann greife ich lieber auf den Lieferanten zurück und sage, okay, ich nehme dieses Produkt, diesen Artikel von diesem Lieferanten, als es eben gar nicht da zu haben. Wir sind da so weit gegangen, dass wir dann sogar bei vielen Produkten inzwischen Direktbezug machen. Also gerade für unsere Pizzeria, Frankfurt das kennen, ja, es gab eine Zeit lang, da hast du von einem Großhändler irgendwie noch ein paar Sack Mehl bekommen und dann hat er gesagt, na, okay, mehr Sack kann ich aber nicht geben. Da haben wir dann irgendwie angefangen, tatsächlich unser Mehl aus Italien direkt herkommen zu lassen. Und dann stehen eben 3 Paletten Mehl plötzlich vor der Tür. Zur großen Freude aller Köche übrigens und Servicemitarbeiter, die ja diese Palette irgendwo hinbringen müssen. Dann wurde das eben auch da bevorratet. Inzwischen ist es so, dass wir dadurch sogar eine Qualitätssteigerung unserer Produkte hinbekommen haben, weil ich festgestellt habe, dass das Mehl, es war am Ende tatsächlich ein Zufall, sogar ein schöneres Mehl ist, für uns besser zu verwenden ist, aber eben ein Direktbezug. Das heißt, ich bestelle mein Mehl in Italien, warte dann eben 2 Wochen und dann kommt irgendwann so ein Laster vor die Tür gefahren und liefert das eben ab. Wir haben darüber hinaus dann irgendwann wirklich unsere kompletten Menükarten zur Hand genommen und haben gesagt, okay, was sind die Artikel, die wir sehr zuverlässig weiterhin bekommen werden? Haben neue Karten geschrieben mit neuen Gerichten drauf, die uns wieder die Sicherheit gegeben haben, das ist jetzt zumindest für eine gewisse Zeit wieder ganz regelmäßig lieferbar und verfügbar. Ja. So als, na gar nicht so als letzten Schritt, aber einer der Schritte, die ja insgesamt bei uns passiert sind durch die Veränderungen, die in den letzten 3 Jahren, durch die Vorkommnisse, die in den letzten 3 Jahren bei uns waren, haben sich, ich weiß nicht, wie es bei euch, Frank, ist, aber hier in Berlin ist der Austausch unter den Gastronomen viel, viel enger geworden. Während man früher sich fast immer so ein bisschen ja, argwöhnisch betrachtet hat oder seine Geheimnisse nicht preisgeben wollte vielleicht, ist es so, dass hier doch in Berlin ein sehr, sehr reger Austausch stattfindet, der dann auch zur Folge hat, dass man sich an der einen oder anderen Stelle schon sehr, sehr gut helfen kann. Natürlich nicht, indem mir irgendein anderer Gastronom irgendwie ein paar Sack Mehl bringt, das nicht, aber mir dann schon irgendwie den Hinweis gibt, guck mal, hier könntest du das noch bekommen oder da habe ich einen Artikel bekommen, da habe ich einen neuen Lieferanten, der zuverlässig arbeitet, gefunden, den man dann zumindest halt mit ausprobiert und wenn es dann für einen passt, ja dann mit in sein Lieferantenportfolio aufnimmt. Für mich eine tolle Erfahrung insgesamt, auch etwas, was ich wirklich nicht mehr missen möchte, diesen Austausch mit den Kollegen, weil über Produktbeschaffung hinaus gibt es ja immer wieder, das ist genauso wie wir das jetzt hier alle zusammen machen, immer wieder Themen, wo man merkt, okay, da gibt es tolle Lösungsansätze bei meinen Kollegen, die bei mir vielleicht auch passen könnten. Andersrum freut man sich auch, wenn man anderen Kollegen irgendwo vielleicht mal helfen kann. Also eine Sache, die ich auf gar keinen Fall mehr missen möchte.
Okay, wunderbar. Dann haben wir 3 jetzt Zeit, dir 8 Minuten lang Fragen zu stellen, dich zu löchern zur Situation. Die 8 Minuten starten jetzt.
Hattest du? Achso.
Nee, leg ruhig los.
Wie hat sich das denn bei dir zeitlich bemerkbar gemacht? Mit den, das, also ich hatte ja das Gefühl gehabt, es waren ja viele Hamsterkäufe gewesen, deswegen kam ja die große Krise auch zustande. Weil viele haben sich ja dann zu Hause eingedeckt, haben die Keller eingedeckt. Wie viel hast du denn tatsächlich länger gebraucht für eine Bestellung? Ich sag mal, unsere Bestellung wurde ja immer digital gemacht und zu der Zeit war ja wenig digital, weil man ja wirklich alle Lieferanten anrufen musste, ob das und das vorrätig war. Hast du da so eine Zeit für dich, was du tatsächlich länger gebraucht hast, um dann so eine Bestellung, die früher vielleicht für eine Dreiviertelstunde in der Zeit, Zeit gebraucht hat, wo du jetzt, wie lange hast du dafür gebraucht, dass du so eine Bestellung halt fertig hattest?
Ist vielleicht ein kleines Missverständnis jetzt entstanden. Also die Bestellungen als solche, die mache ich bei uns nicht, ja, sondern das machen genau wie bei dir im Unternehmen, Frank, die Mitarbeiter vor Ort, indem sie ihre Einkaufskörbe füllen und dann irgendwann abschicken. Für mich war dann der Moment immer dann, der mich Zeit gekostet hatte, beziehungsweise dann meinen Küchenchef Zeit gekostet hat, wenn wir dann die Rückmeldung bekommen haben von den Lieferanten, ist im Moment nicht lieferbar, weil dann musste genau. Man irgendwie los und gucken, wo kommen diese nicht lieferbaren Artikel her. Und das hat eine ganze Zeit lang, würde ich sagen, meinen Küchenchef zu 10, 15, vielleicht sogar 20% zu ganz schlimmen Zeiten beschäftigt. Also damit war er wirklich viel beschäftigt, dort Alternativen zu finden. Das war ganz am Anfang, war das mehr Zeit, weil es einfach eine Situation war, womit wir einfach nicht gerechnet hatten und entsprechend auch nicht auf so einen Background zurückgreifen konnten von Lieferanten, wo wir wissen, die wollen gerne mit uns A zusammenarbeiten und sind B auch zuverlässig. C, wir sind dort gelistet, sie sind bei uns gelistet. Ist ja mal so ein kleiner Prozess, der dann da erstmal in Schwung gesetzt werden muss, bevor man dann tatsächlich die erste Lieferung bekommt. Deswegen würde ich sagen, zu Anfang waren es irgendwas zwischen 10 und 20%, die mein Küchenchef sich fast ausschließlich mit Warenbeschaffung beschäftigt hat.
Ja, das war bei uns auch so. So in dem Zeitraum, also in dem Dreh war das. War schon sehr, also wie gesagt, das kam ja wirklich tatsächlich von heute auf morgen die Situation. Das fing ja, glaube ich, damals mit Rapsöl fing es an. Dass der erste ganze Rapsölmarkt dann leergefegt war. Da ging es halt über Mehle und einige andere Produkte dazu. Und wir haben teilweise wirklich, wenn wir früher 45 Minuten für so eine Bestellung, die dann gefüllt war, dann wurde die halt an die jeweiligen Lieferanten losgelassen. Und dann kam halt das Feedback, wir können nicht liefern, wir können nicht liefern. Und wir haben teilweise wirklich fast einen Tag dafür gebraucht, um dann auch die Ware zu kriegen, dass wir weiter produzieren konnten.
Ja, absolut, absolut. Ja, bis hin zu so Kleinigkeiten, das sind plötzlich, also Kleinigkeiten, ja, so bei uns, wir haben immer noch ein relativ starkes To-Go-Geschäft. Und wenn dann plötzlich Becher kommen, die, super, wir kriegen Becher, schön, und die sehen auch so aus wie unsere Becher. Leider sind es nicht hundertprozentig unsere Becher, weil die Deckel passen nicht mehr drauf. Dann ist es so, okay, welche Becher passen jetzt zu diesen Deckeln oder welche Deckel kriegen wir denn jetzt ran? Und von welchem Lieferanten? Das ist schon herausfordernd gewesen.
Ja, genau.
Hast du denn deine Lagerkapazitäten anpassen müssen oder angepasst deswegen, wegen anderem Bestellverhalten?
Nein, nicht wirklich. Also mir ist wirklich nur dieses eine extreme Beispiel im Kopf, als mein Kühlschrank irgendwie auf mich zukommt und sagte, oh, du Ralf, wir werden in 2, 3 Wochen keinen Senf mehr bekommen. Und ich sage, weißt du, wir werden keinen Senf mehr bekommen, was ist denn da los? Wieso kriegen wir keinen Senf mehr? Und dann sagt er aber, gut, ich habe bereits eine Palette geordert. Dann haben wir uns eben mal so eine Palette Senf dorthin gestellt. Ja. Ansonsten, ich habe meine Lagerkapazitäten nicht wirklich vergrößert. Das nicht wirklich. Muss aber dazu sagen, dass wir schon durch die Größe unserer Läden grundsätzlich da jetzt nie so eng sind. Also wir haben schon immer irgendwie Platz für zusätzliche 2, 3 Palettenstellplätze und auch selbst in den Kühlhäusern oder in den Tiefkühlhäusern ist bei uns schon immer ausreichend Platz, um dass wir uns gut bevorraten können.
Hatte das Loriot nicht auch schon mal so gemacht, ne? Der hatte sich doch auch schon mal eine Palette Senf bestellt.
War mein Angebot. Ja.
Genau. Hattest du denn das Thema Qualitätsschwankungen, war das für dich ein Thema?
Ja, speziell in unserem Bereich der Pizza, also in dem Biergarten, da war es Qualitätsschwankungen deshalb oder dahingehend, dass wir eben für bestimmte Produkte einfach uns wirklich sehr, sehr spezialisiert hatten auf einen Hersteller, auf einen Produzenten. Und wenn der dann natürlich sagt, okay, ich kann nicht mehr liefern, dann kann man zwar in dem konkreten Fall, der mir im Kopf ist, auch eine andere, auf eine andere Burrata mal ausweichen und sagen, wir kaufen jetzt eben eine Burrata, die von einem anderen Lieferanten ist, aber die hat dann einfach eine andere Qualität, was die Gäste bemerkt haben, was wir in der Verarbeitung bemerkt haben. Das ist natürlich ein Thema. Wir hatten sonst eigentlich in den anderen Bereichen war es immer so, dass Alternativen irgendwie immer für uns greifbar waren und die dann auch in ihrer Qualität her gleichbleibend waren, die teilweise immer ein bisschen anders verarbeitet werden mussten. Ja, wenn man früher immer einen geschnittenen Salat bekommen hat und jetzt ist dieser geschnittene Salat nicht parat, na gut, dann kauft man eben den ganzen Salat und muss ihn eben wieder selber schneiden für eine Zeit. Aber es war jetzt nie so ein Riesendrama, dass es dann eine komplett andere Qualität ist. Für mich zumindest nicht.
Okay. Du hattest ja vorhin einmal beschrieben, dass ihr euch lieferantentechnisch breiter aufgestellt habt, zum Teil eben auch mit Direktbezug, also dass du hast gerade das Mehl aus Italien dann ja genannt gehabt. In meiner Wahrnehmung und auch sogar ganz unmittelbar hier bei uns in Bremen hatte ich das selber privat, muss ich fast sagen, festgestellt, aber privat beruflich in der Gastronomie. Haben sich da zum Teil, darauf will ich hinaus, Einkaufsgemeinschaften gebildet oder war das zumindest ein Thema gewesen, dass sich mehrere Gastronomen zusammenschließen, um vielleicht eben auch größere Lieferungen direkt aus Italien in deinem Beispiel beziehen zu können? Oder war das eventuell sogar noch vielleicht einen Schritt zu weit entfernt gedacht?
Das ist ein Schritt, den wir nicht gegangen sind, was vielleicht daran liegt, dass wir natürlich mit unseren Läden grundsätzlich schon Mengen abnehmen, die dann doch für jeden Lieferanten irgendwie relevant sind. Was wir dann gemacht haben, ist, dass wir tatsächlich in einen Laden größere Mengen bestellt haben und die dann intern transferiert haben. Ja, das schon, aber dass ich jetzt mit Kollegen noch zusammen irgendwas gekauft habe, haben wir nicht gemacht, nein.
Okay, ich habe eine Frage, habe ich noch. Du hast ja eine ganze Menge umgestellt und mit dem Direktbezug und so weiter. Ist es denn immer noch so, dass du oft auf Dinge nicht zugreifen kannst, dass du dass dir das trotzdem noch häufig passiert?
Nein, es ist besser geworden, definitiv. Ich bekomme vielleicht im Monat noch irgendwie 3-4 Anrufe aus unseren Läden, wo irgendwie mir dann gesagt wird, okay, wir haben jetzt eine Lieferung bekommen und da stand leider auf dem Lieferschein drauf, dass das und das nicht lieferbar ist. Das liegt aber sicherlich daran, dass wir einfach unsere Lieferantenstruktur verändert haben. Während wir früher so ein Vollsortiment da hatten oder 2 oder 3 davon, sind wir jetzt eben wirklich viel, viel breiter aufgestellt und spezialisierter auch in der Bestellung, sodass wir einfach von den Leuten, wo wir wissen, da bekommen wir die Ware, dann auch genau diese Waren abrufen, während wir Artikel, die wir früher vielleicht woanders bestellt haben, wo ich jetzt einfach unsicher bin, dann dort gar nicht erst mehr bestelle. Deswegen sind diese Ausfälle eigentlich deutlich, deutlich weniger geworden, bis fast nicht mehr vorhanden.
Aber das ist ja mega für die Leute, die jetzt heute hier zuschauen und zuhören, wenn die dann bis zum Ende am Ball bleiben und die ganzen Maßnahmen mit umsetzen, die du und die Frank auch umgesetzt haben, dass dann dieses Problem zwar noch vorhanden ist, aber nicht mehr so groß ist und die 20% von allen Mitarbeitern in Anspruch nimmt. Deswegen ist das so immens wertvoll, so eine Mastermind zu machen.
Ich glaube, dass durch solche Veränderungen, die sowohl Frank als auch wir gemacht haben, das Ganze ja überhaupt nur handelbar bleibt. Ja, wenn du diese Veränderungen nicht machst, dann wirst du dein Restaurant, deine Gastronomie im Moment nicht wirklich offen halten können. Ja, du kannst A, nicht liefern, sprich auf den Tisch das stellen, was der Gast erwartet, und B, auf gar keinen Fall noch weiterhin kostendeckend arbeiten und dir somit diesen Luxus leisten, ein Restaurant zu betreiben. Ja, das ist ja schlicht nicht möglich.
Ja, klar.
Ich habe noch eine Frage, die mich jetzt sehr interessiert. Wenn du jetzt losgehst und sagst, du bestellst halt nicht mehr ausschließlich vom Handel, sondern wirklich vom Produzenten. Hast du für dich dann Zentrallager eingerichtet, wo du dann wirklich von dort aus die ganzen Sachen weiterverteilst? Oder kommt wirklich der Produzent dann zu jeder Filiale und verteilt das? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Sehr unterschiedlich leider, ja. Ich habe einige Lieferanten, die damit gar keinen so einen großen Schmerz hatten, uns in die einzelnen Filialen zu beliefern. Das waren dann aber auch eben schon Lieferanten, die in die Gastronomie schon über Jahre liefern, die das also gewohnt sind, auch Filialen anzufahren. Teilweise ist es aber tatsächlich so, dass ich mich zentral beliefern lasse und dann von dort selber verteile, ja. Ist ein riesen logistischer Aufwand, ist ja auch jetzt nicht das Schönste, was man sich so vorstellen kann, aber es funktioniert. Übrigens warentechnisch buchbar sogar auch ganz gut bei Gastronovia. Man kann Transfere zwischen den Läden machen, funktioniert ganz gut. Da wird praktisch der eigene zweite Laden wie ein externer Lieferant behandelt. Das ist ganz cool.
Mache ich auch so.
Ja. Gut, dann haben wir jetzt jeder 3 Minuten wieder Zeit, einmal unsere Erfahrungen zu Papier zu bringen, beziehungsweise einmal aufzulisten und dann gleich nach den 3 Minuten mit Ralf zu teilen. Los geht's. Jeder von uns dreien hat jetzt 3 Minuten Zeit, Ralf unsere Erfahrungen oder Lösungsansätze zu mit ihm zu teilen. Frank, möchtest du loslegen?
Ja, sehr gerne.
Okay, los also, geht's.
So, lieber Ralf, ich hatte das damals so ähnlich versucht wie du auch. Also ich hatte wirklich versucht, dann auch teilweise gerade so den Sektor Mehl hätte ich gerne dann aus Italien gehabt. Aber wir hatten halt das Problem, wir haben es nicht hingekriegt mit den Speditionen, weil die völlig ausgelastet waren und auch nichts mehr, also nicht über den Alpen gefahren sind, um uns zu beliefern, weil ja zu dem Zeitpunkt auch noch die ganzen ukrainischen Fahrer ausgefallen sind. Das war für uns halt das Riesenproblem. Gerade auch, wir kriegen zum Beispiel, wir machen auch ganz viel außer Haus, unsere ganzen Pizzakartons kommen aus Italien. Sogar da hatten wir teilweise wirklich Probleme gehabt. Wir mussten dann halt Pizzakartons, die nicht gebrandet waren, mussten wir vorübergehend erstmal nehmen. Wir haben halt so eine außergewöhnliche Größe von 45 mal 45, um dann weiter halt außer Haus liefern zu können. Und auch die Abholung, das war halt dann in der Form dann wirklich ein Riesenproblem von uns. Und deswegen haben wir uns halt anders aufgestellt. Wir haben uns breiter aufgestellt, wesentlich breiter aufgestellt. Klar, ich gebe dir recht, wir mussten erstmal gelistet werden. Es war erstmal wieder ein Verwaltungsaufwand. Aber so haben wir es halt geschafft, dass wir die Ware ins Haus gekriegt haben. Wir brauchten halt nicht ein Gericht rausnehmen von der Karte. Und haben trotzdem gerade in der Zeit, das passt irgendwie alles zusammen, aber genau in der Zeit sind wir halt ganz stark so in die vegane Schiene gegangen, was wir vorher gar nicht gemacht haben. Klar, jeder hatte so seine vegane Speise gehabt, aber nicht in der Form. Und wir sind jetzt halt gerade auch ganz stark in der Werbung, gerade mit vegan, was richtig gut ankommt. Haben aber irgendwo jetzt auch zwischen Pandemie, Ukraine-Krieg, haben wir den Zeitraum genutzt und haben uns dann halt auch da auf Produkte spezialisiert, die wirklich aktuell auch zu kaufen sind, wo es halt noch kein Problem gab. Also das sind alle so Sachen, die wir da gemacht haben. Und für uns ist halt immer noch das Riesenproblem, was passiert mit China, weil die Tomaten glauben ja immer noch alle, die kommen aus Italien, die kommen aus China. Jedenfalls der Großteil der ganzen Tomaten, die im europäischen Markt gebraucht werden. Gerade jetzt alles, was im Dosenbereich ist. Und da mache ich mir halt noch ganz, ganz viele Sorgen, auch wegen der Lieferkette und auch wegen der ganzen Unruhe, was passiert in den nächsten 2, 3 Jahren. Also wenn es bricht das irgendwann mal zusammen. Und ich glaube, dann werden wir ein richtiges Problem kriegen, wenn der Markt da hinten wegbrechen sollte, weil wir da überhaupt nicht darauf vorbereitet sind. Auch wenn das immer alles schönreden, Italien müsste eine Tomatenpflanze sein, dass die, glaube ich, nur Dr. Oetker beliefern könnten für ihre Pizza, die alleine von denen kaufen. Und da merke ich halt gerade auch immer die ganzen Schwankungen, was wir früher gezahlt haben, was wir heute zahlen. Das wird immer problematischer. Ja, und was ich auch mal festgestellt habe, der Handel Ich glaube immer noch, weil ich natürlich auch mit den ein oder anderen Produzenten mal gesprochen, ich glaube einfach, dass der Handel vieles auch absichtlich macht mit der Preiserhöhung, dass das wirklich gar nicht nur von der Industrie kommt, sondern auch teilweise vom Handel. Zuerst geht es in die Richtung, es ist nicht lieferbar, und dann 3 Wochen später ist auf einmal der Preis dann wirklich um 40, 50, teilweise sogar 60% erhöht worden, und dann ist er komischerweise wieder lieferbar. Klar kann man jetzt sagen, hat mit Angebot- und Nachfragesituation zu tun, aber ich glaube, ist auch ganz, ganz viel ein Vorwand. Ich glaube, da wird auch zurzeit mit der allgemein ein bisschen gespielt, um wirklich jahrelange Preisuntergrenzen aufzuheben, um wirklich die Preise auch zu erhöhen.
Okay, vielen Dank. Robert, magst du weitermachen?
Ja, sehr gerne. Auch dir erstmal vielen Dank für die spannenden Insights, die du geliefert hast, Ralf. Auch ich versuche mir dabei gerade wieder so ein bisschen die Gastronovi-Brille und damit auch die Software-Brille aufzusetzen. Und was mir auf jeden Fall aufgefallen ist direkt, ist sogar noch eher abseits von Gastronovi ein Punkt, den ich nennen möchte, dass du beschrieben hast, dass du ihr gefordert seid, eben eine enorme Flexibilität an den Tag zu legen. Du aber ein Mindset hast, dich anpassen zu können. Mit dich meine ich natürlich sicherlich deinen gesamten Betrieb, sowohl den Betrieb in irgendeiner Weise anzupassen und du das Problem, was du beschrieben hast, irgendwie für dich aber auch als Herausforderung begriffen hast. Du hast es irgendwie gereframed und hast gesagt, okay, wir haben jetzt bestimmte Probleme, wir haben jetzt eine bestimmte Herausforderung, wir drehen aber den Spieß um und haben das Ganze mal als Innovationsdruck verstanden. Und so habt ihr eben die bestimmten Maßnahmen, die ihr ergriffen habt, eben im Positiven dabei umgekehrt. Das war mir, als du das beschrieben hattest, direkt einmal aufgefallen. Und ich finde, das ist etwas, was so einfach von der vom Unternehmertum ein schon wesentlicher Punkt ist, wie man einer Hürde, einem Problem begegnen kann. Eine weitere Maßnahme, die mir auch ganz als Systemhaus sozusagen oder als Mitarbeitender in einem Systemhaus häufig dann ja gestellt wird oder die mir aufkommt, ist, die hast du selber schon beantwortet, lieferantentechnisch breiter aufstellen. Das ist sehr, sehr, sehr komfortabel und auch super praktisch im Sinne einer Standardisierung, sich möglichst gar nicht mal breit aufzustellen, sehr wenige Lieferanten zu haben, die man schön einfach gebündelt ins System einfließen lassen kann. Natürlich im Idealfall dann noch per Schnittstelle oder mindestens via Import, um das super easy ins System reinzubekommen. Die Realität sieht aber halt anders aus. Man hat dann vielleicht nur so 2, 3 Rohstoffe, die man von einem Lieferanten bekommt. Zum Teil eben dieser eben benannte Direktbezug aus Italien. Und das macht es dann eben ein bisschen schwieriger, ist aber vielleicht eben sicherlich eine Maßnahme in der Operative, ja, also überhaupt erstmal das Produkt an den Mann zu kriegen und in der Operative das bewältigen zu können, wenn in dem Verwaltungsapparat so ein bisschen jetzt der Aufwand hochgefahren wird. Klar, sicherlich durch Anbindungen, also Schnittstellen, zum Beispiel zu eben besagtem Sally Order, ich glaube, Frank, du hattest das einmal genannt gehabt, minimiert man den Pflegeaufwand, ist aber sicherlich auch nicht überall die Antwort auf die gesamte Problematik, weil wenn wir ja zumindest auch reinweg von der Warenwirtschaft als System sprechen, und da spreche ich jetzt auch mal nur von der Software-Gastronovi, haben wir immer den Grad der Standardisierung zu bedenken, indem wir überhaupt auch innerhalb einer Gastronomie arbeiten. Wenn ich eben super individuell arbeite, jeden Tag frisch auf den Grünmarkt gehe, um meine Produkte, meine Waren zu beziehen, ist es etwas anderes, als wenn ich eher systemgastronomisch bin. Und jetzt haben wir hier gerade einmal einen sehr spannenden Punkt, wo man sagt, okay, ich muss aber gerade aufgrund der verzögerten oder zusammenbrechenden Lieferketten in Einzelfällen sehr individuell antworten, was mir eigentlich meine Warenwirtschaft aber komplett über den Haufen haut, weil ich diesen Grad der Standardisierung eigentlich so gar nicht mehr halten kann. Ich muss dem sehr individuell begegnen. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist auch hier die Frage zu stellen, macht denn überhaupt eine Warenwirtschaft, jetzt mal nur systemisch betrachtet, dass man kalkulieren muss und das in die BWA einfließt, sowieso mal das mal außen vor gesagt, dass man auch das einmal hinterfragt, muss ich diesen Verwaltungsaufwand aber fahren? Das sollte man auf jeden Fall einmal überdenken. Ihr tut es, weil ihr es auch machen könnt. Daher passt es auf jeden Fall so bei euch und euren Betrieben, so wie ich euch jetzt auch schon vorher kannte und jetzt aber auch noch näher kennenlernen durfte.
Okay. Okay, vielen Dank. Dann habe ich jetzt auch noch 3 Minuten. Ich glaube, die brauche ich gar nicht. So viel habe ich mir gar nicht notieren können. Einmal das Thema Portfolio an Gerichten. Ich hatte es vorhin in der ersten Runde schon erwähnt, dass wir uns ein ganz großes Portfolio an Gerichten, an Rezepten zurechtgelegt haben. Und dann hattest du ja gerade auch mal gesagt, Ralf, es ist ein ganz großes Problem, wenn sich jetzt dann mal ein Artikel ändert und dann ändert sich dann auch irgendwas bei der Zubereitung. Also da haben wir dann damals die gleiche Erfahrung haben wir auch gemacht. Wir haben dann halt von einem Gericht, sei es ein Chili con Carne oder irgendwas anderes, haben wir dann halt 2 Rezepte anlegen müssen mit 2 unterschiedlichen Produkten. Damit wir dann auch dem Menschen, der dann später das kocht und vielleicht kein Koch oder Köchin ist, der das dann auch mit dem einen Produkt oder mit dem anderen Produkt kochen kann. Das hatten wir damals gemacht. Dann haben wir das Thema Catering. Das war ein sehr großes Thema. Ein Café mit mehreren Standorten, aber das Thema Catering war mindestens 40-50%, was den Umsatz dort ausgemacht hat. Und Catering ist eine ganz wichtige Geschichte, weil dort waren ganz hohe Deckungs- oder sind eigentlich in der Regel immer hohe Deckungsbeiträge. Und Caterings, nehmen wir mal eine Hochzeit, die werden ja relativ zeitig bestellt. Und in diesem Zeitraum von Bestellung bis zur Produktion, da vergeht dann auch gut und gerne mal ein halbes Jahr. Und bis dahin haben sich auch ganz viele Preise verändert. Wir haben damals dann so reagiert, dass wir ganz offen mit den Gästen, mit den Kunden gesprochen haben und gesagt haben, hey, da ist eine Range von 10-15%, wo sich der Preis dann nochmal verändern könnte, nur dass die halt nicht irgendwann später, entweder ich habe den Preis zu gering gesetzt, weil auf einmal die Einkaufspreise so in die Höhe geschossen sind, oder andersrum, ich muss den Preis so erhöhen, weil ich das Catering sonst nicht mehr wirtschaftlich produzieren kann. Also da sind wir ganz offen frühzeitig in die Kommunikation gegangen mit den Gästen, die sehr früh bestellt haben. Dann haben wir uns einmal zum Thema Lagerkapazität, haben wir uns einmal Kühlcontainer nach draußen gestellt. Das war für den Fall passt es, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen überdimensioniert an, aber für den Zeitraum hat es ganz gut gepasst, weil wir dort sehr, sehr viel zu tun hatten. Und wir brauchten einfach diese Kühlkapazitäten. Und im anderen Objekt hatten wir sogar mal mit der Hausgemeinschaft gesprochen, die Kellerräume, da waren noch so ein 2. Kellerräume, viele Quadratmeter Platz, auch mit Fahrstuhl und so weiter. Und wir haben dann die Kellerräume nutzen dürfen für ungekühlte Produkte. Musste man natürlich vorher alles hygienisch safe machen, aber das hat auch funktioniert. Oder Garagen, da waren auch mal Garagen frei, die wir nutzen konnten, um die Lagerkapazitäten zu erhöhen. Und ja, das Klassiker, Speisekarten verkleinern. So verkleinern, ich glaube, das hattest du gerade auch schon gesagt, Ralf, und ich glaube, Frank hatte das auch gesagt, dass man wirklich guckt, an welche Produkte komme ich wirklich dran, ohne dass ich Sorge haben muss, dass die halt irgendwann wieder weg sind. Und wir hatten mal zwischendurch für einige Artikel haben wir das Einkaufsvolumen beim Lieferanten festgelegt, quartalsweise, haben gesagt, wir nehmen dir auf jeden Fall zu 100% diese Menge ab, wenn du uns versprichst, dass du uns die zur Verfügung stellst. War natürlich immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber da haben wir bei einigen Produkten und mit einigen Lieferanten ganz erfolgreiche Gespräche geführt über ein Quartal und haben dort dann halt auch die Produkte durchgehend geliefert bekommen. Genau, das waren die Punkte, die ich jetzt dazu noch mit beitragen, teilen konnte.
Der letzte Punkt, den du jetzt genannt hast, ist etwas, was ich mir noch aufgeschrieben hatte. Ich habe es vorhin leider übersehen. Genau diese langfristigen Kontrakte haben uns auch enorm geholfen. Ja, ich letztes Jahr im Mai, glaube ich, meine Enten für die Weihnachtssaison bereits gekauft. Übrigens auch bezahlt dann einfach im Mai und war dann aber dafür komplett dieses Jahr im Dezember. Es gab bei mir halt immer ausreichend Enten und dann das auch noch für einen Preis, den wir eben dann im Mai schon festgemacht hatten.
Ja.
Cool. Auch etwas, was gut geholfen hat bei uns.
Ist halt, wir waren ein bisschen ängstlich dabei, muss man sagen, weil war natürlich so, dass Corona noch nicht aus allen Köpfen gestrichen war und so ein Lockdown und du hast dann auf einmal 500 Kilo Enten oder irgendwas anderes auf Lager. Ja, was machst du denn jetzt? Also deswegen haben wir da, wir waren leicht mit angezogener Handbremse unterwegs.
Also Markus, bei mir waren es 3,6 Tonnen Ente und ich war mit ganz schön viel Nervosität unterwegs, habe am Ende ganz knapp 200 Kilo übrig behalten, also es ging.
Ja, aber wenn es dann los bist, dann feierst du die größte Party überhaupt.
Also ja, wir haben ein bisschen gefeiert.
Okay, super. Dann kommen wir jetzt zum Ende dieser Runde. Jetzt können wir jeder, also Frank, Markus und Robert, eine Minute unsere Key Takeaways mit dir teilen, Ralf, oder mit uns allen teilen. Und anschließend kannst du dann nochmal 3 Minuten teilen, was du aus der ganzen Runde für dich an Key Takeaways mitgenommen hast. Wer mag starten?
Soll ich starten?
Ja, start mal. Los geht's.
Ja, was mich weiterhin fasziniert und wo ich auch nochmal jetzt auch wieder angreifen werde, ist klar, wirklich vielleicht so ein nicht nur, dass man über Mehl spricht, sondern vielleicht, dass man so einen halben LKW vollkriegt mit speziell Ware aus Italien. Ob man von getrockneten Tomaten spricht, ob man von Tomaten spricht, ob man von Oliven spricht, ob man von Olivenöl spricht, ob man von Mehl spricht. Das ist für mich wirklich noch ein Riesenthema. Wir haben die Lagermöglichkeiten dafür. Und da werde ich jetzt für unser Unternehmen werde ich noch mal versuchen, da Wege und Möglichkeiten zu nehmen, um da wirklich andere Wege zu gehen, wo wir vielleicht auch nicht mehr so abhängig sind von dem Handel. Die Zeit hat uns gezeigt, dass man wirklich gerade, wenn eine Krise anfängt, dass man doch nur noch irgendwo eine Nummer ist. Klar, bekommen wir das Gespräch, aber wenn die es auch nicht kriegen, wenn die das Mehl nicht haben oder wenn die das Öl nicht haben, die können sie es auch nicht aus den Rippen schneiden. Und was man natürlich nie vergessen darf, die beliefern natürlich nicht nur einen Gastronomen, die beliefern ganz viele und die können ja nicht bei einem sagen, ja, weil ihr jetzt den Absatz mit uns macht, werdet ihr bevorzugt behandelt. Also bei uns war es wirklich so, wie es früher im Osten gewesen ist, dass man gesagt hat, so, ihr kriegt jede Woche kriegt ihr 50 Liter Rapsöl und deswegen mussten wir uns halt so bald aufstellen. Und um es da vielleicht so ein bisschen unabhängig zu machen, finde ich so eine Lieferung von extern für unser Unternehmen wirklich sehr interessant. Oder wir telefonieren im Nachtrag nochmal und wir bestellen zusammen aus Italien und machen den ganzen LKW voll.
Klingt gut.
Und wenn später das eine Ding ist, was funktioniert, dann hat sich die ganze Runde schon gelohnt.
Absolut.
Cool, danke schön. Robert, deine Minute?
Jawohl, danke. Also mir ist auf jeden Fall hängen geblieben, mehr ist manchmal weniger ist manchmal mehr im Produktportfolio, sprich Reduktion in dem Augenblick, vielleicht auch eben auf der Speisekarte, grenzt natürlich auch eben das Portfolio ein, was ich beschaffen muss. Weniger auf der Karte, vielleicht weniger Probleme im Einkauf, könnte man so runterbrechen. Vielleicht eben dann auch zusätzlich noch einmal gepaart, jetzt mache ich hier so einen kleinen Übergriff einmal, aber das ist mir gerade so schön hängen geblieben, auch gerade in der Erzählung von Ralf, zu dem Punkt von Frank zuvor, vielleicht darüber nachdenken, die ertragreichen Produkte noch mehr, noch stärker zu bewerben. Bei Gastronomie nennen wir das ja Favoritensätzen. Das sind so die quasi auf der Kassenansicht die Desktop-Verknüpfung, die damit dann meinem Service direkt präsent dargestellt werden. Also nicht nur die Renner bewerben, sondern auch die ertragreichen Produkte bewerben. Und wenn das eben die paar sind, die in meinem eingegrenzten Portfolio übergeblieben sind, umso besser. Und zum Zweiten einfach, weil ich das auch ein sehr beachtliches Mindset finde, aktionär handeln, nicht reaktionär handeln, diesen Innovationsdruck, der dann entsteht, dem auch freien Lauf lassen. Ich glaube auch vielleicht einfach mal kaufmännisch Risiken eingehen, die sich dann auch gut auszahlen können. Ich meine, 3,6 oder 3,8 Tonnen Enten. Das ist ja sicherlich dann eben genau die Anekdote, die dazu passt.
3,6 waren es nur.
Okay, vielen Dank. Mir sind zwei Key Takeaways für mich. Zum einen das, was Frank gesagt hatte, das Thema vegane Gerichte. Ich bin zwar gelernter Koch, aber ich bin kein vegan-vegetarischer Koch. Das heißt, diese Gerichte, die liegen mir nicht so, so gut. Ich versuche zwar viel damit zu tun und zu probieren, aber eigentlich steckt so viel Potenzial in diesen Gerichten, weil ich dort halt sehr, sehr viele Produkte oder Artikel habe, die haltbar sein können. Also je nachdem, was für Gerichte ich mir da raussuche. Haltbare Artikel, trockene Artikel, ob es jetzt Linsen sind oder ich kann so viel aus Linsen machen und da brauche ich einfach nur mal ein bisschen ein bisschen zu schauen, ein bisschen zu kreativ zu sein. Und da steckt sehr viel Potenzial drin. Das habe ich mir mitgenommen, dass ich da selber mal ein bisschen mehr hingucken muss, auch wenn das nicht mein Fachgebiet ist. Und das Zweite ist, dass man wirklich den Verwaltungsaufwand mal hinterfragt. Habe ich einen neuen Lieferanten oder will ich, wie ich das eine Mal gemacht habe, dass ich auf einmal 12 neue Lieferanten einfüge, aber was im Backend, was steckt da überhaupt für Aufwand hinter, dass ich dann dort bei diesen Lieferanten, muss ich die Produkte alle selber pflegen oder muss ich die ganzen Artikel, die Preise selber pflegen oder passiert das automatisch, muss ich da irgendwelche Rezepte neu machen und so weiter und so fort, weil dieser ganze Prozess, der im Backend passiert, das ist meistens ein Ding, was bei mir kleben bleibt, je nachdem, wie groß ich bin und dann habe ich da ordentlich was zu tun. Also Verwaltungsaufwand hinterfragen. Das sind so meine Key Takeaways. Und jetzt, lieber Ralf, würde ich dir 3 Minuten geben, dann kannst du einmal deine Key Takeaways aus dieser Runde mit uns teilen.
Gerne. Bevor ich das tue, will ich einmal sagen, ihr habt jetzt, also speziell Robert und Markus, ihr habt beide davon gesprochen, dass es so ein erhöhter Verwaltungsaufwand im Hintergrund ist, im Background, neue Lieferanten, verschiedene Lieferanten zu etablieren. Diese Angst oder würde ich gerne jedem nehmen wollen, weil wenn man eine Warenwirtschaft bereits bestehend hat und dort dann ja nur auf die bestehenden Sachen halt nochmal einen neuen Lieferanten draufsetzen muss und dort unter Umständen einen Artikel, den man ja auch schon im Portfolio hat grundsätzlich, der jetzt eben irgendwie ein kleines bisschen anders verpackt hat oder ist, etablieren will oder anlegen will, dauert das ja einmalig gar nicht so viel Zeit und danach spielt es ja wiederum keine Rolle mehr, wenn man die ganzen Sachen mit den Zutaten verknüpft bei uns, dann ist man ja wieder bei denselben Artikeln, bei denselben Rezepten unter Umständen. Also es ist ein einmaliger Aufwand, der überschaubar ist und danach kann man das gut handhaben. Das ist eher das Problem wirklich, dass man anders als wie zuvor eben nicht nur 2 oder 3 Mal eine größere Lieferung bekommt, sondern jetzt dann eben unter Umständen 10 oder 12 Mal eine kleinere Lieferung bekommt. Das ist der größere Aufwand, aber immer noch der akzeptablere Aufwand zu der Situation ist, dass man bestimmte Menüartikel einfach gar nicht mehr anbieten kann, weil man sie nicht mehr hat. Also nochmal, der Aufwand ist nicht so riesig. Das funktioniert ganz gut. Ich finde es diesen Anschluss, den Markus, du glaube ich, oder Robert war es, gegeben hat, den Zusammenschluss mit anderen Gastronomen, da habe ich gar nicht so großartig drüber nachgedacht, weil ich dachte mal, okay, es gibt ja diese Einkaufsgemeinschaften, in denen man sowieso irgendwie ist, aber klar, das wäre eine Idee, ja, wenn Frank jetzt sagt, okay, ich brauche Mehl aus Italien und Dosentomaten brauchen wir beide genauso wie wir beide Kartons brauchen, naja, ob der LKW dann da über die Alpen drüber zuckelt und noch weiter bis nach Berlin zu mir fährt, wahrscheinlich gar nicht mehr so ein großer Aufwand. Eigentlich eine schöne Idee und dieses Beziehen von Artikeln direkt ist ja auch wiederum gleichzeitig noch eine Story, die man irgendwie über die Karte erzählen kann, dass man eben den Lieferanten, den Produzenten wirklich kennt und wirklich mit ihm zusammenarbeitet. Anders als wenn man bei welchen Lieferanten auch immer, bei welchem Händler auch immer die Ware bestellt. Also eine ganz schöne Sache, glaube ich, wenn man das dann mehr ausbaut. Habe ich so groß, mache ich das auch noch nicht. Ist jetzt eigentlich so in diesem Gespräch entstanden, diese Idee bei mir. Und das Bewerben ertragreicher Produkte ist absolut ein Ding und natürlich dann auch ein Ding von den Produkten, die wir haben. Also das ist etwas, was wir schon tun, diesen Schritt weiterzugehen, zu sagen, okay, die Favoriten auf meinen Kassen könnten ja genau diese Produkte sein. Habe ich auch noch nicht dran gedacht, daher auch für mich dort wieder etwas, wo man einen kleinen Denkanstoß bekommen hat. Vielen Dank dafür.
Ja, cool. Dazu vielleicht noch eine Sache, was ich mal erlebt habe, beziehungsweise gesehen habe beim Italiener, kleiner Italiener. Er hatte an der Wand so eine Weltkarte hängen, beziehungsweise keine Weltkarte, sondern Karte, ein Stückchen Europa und aber Italien ganz groß. Und dann hatte er so kleine Polaroid-Fotos. Da kriegt er seine Tomaten her, da holt er sein Schinken oder keine Ahnung. Also er hatte überall halt Polaroids mit sich und dem Bauern, wo er gerade was eingekauft hat und hat halt daraus eine Story gemacht, wo er seine Sachen herbezogen hatte. Das war ja ganz clever eigentlich.
Und ja, witzig. Witzig. Und ich meine, selbst die großen Kettengastronomen machen uns das ja vor, wenn Five Guys dran schreibt, von wem die Kartoffeln sind, die sie heute zu Pommes verarbeiten, ist das ja irgendwie auch ein Statement, oder?
Ja, klar. Ja, genau. Dann wären wir jetzt tatsächlich auch mit dem zweiten Thema zum Ende oder am Ende dieser zweiten Runde angekommen. Ich finde, wir haben hier in der zweiten Runde sowohl, aber auch in der ersten Runde ganz tolle Inhalte auf den Tisch gebracht. Also auch für mich, wie ich es vorher prognostiziert habe, auf jeden Fall was zum Mitnehmen, in den Rucksack packen und zum Umsetzen. War ganz, ganz großartig. Gibt es noch irgendwas, was einem von euch auf der Zunge liegt zum Thema leere Regale im Großmarkt? Wie flexibel muss ich heute als Gastronom sein? Hat noch irgendjemand was auf dem Herzen, was er unbedingt loswerden möchte? Okay, dann würde ich diese zweite Runde auch einmal abschließen und dann kämen wir nämlich auch schon zum dritten und letzten Programmpunkt. Und das ist unser Checkout. Und beim Checkout haben wir nur noch ein einziges To-Do. Also zum einen werden wir uns gleich natürlich noch voneinander verabschieden, aber vorher haben wir noch 2 Minuten Zeit, jeder von uns, das ist nochmal 2 Minuten Stille, wo jeder von uns sich ein persönliches oder berufliches Ziel formuliert. Ein persönliches oder berufliches Ziel, was er bis zu einem Zeitpunkt X, dass wir das klar definiert haben, umgesetzt haben möchte. Also aus einem Impuls, der heute hier in dieser Mastermind passiert ist. Okay, alles klar? Gut. Dann laufen die 2 Minuten ab jetzt. Also die 2 Minuten sind um. Ich muss für mich tatsächlich sagen, ich stehe voll auf dem Schlauch. Mit welchem Ziel oder was könnte ich für mich als persönliches oder berufliches Ziel formulieren? Stehe ich voll auf dem Schlauch. Deswegen würde ich euch bitten, vielleicht einmal loszulegen. Derjenige, der vielleicht schon fertig ist, startet einfach mal direkt mit dem Ziel. Dann, okay, super, Frank, dann habe ich vielleicht noch eine Minute zum Überbrücken.
Ja, aber also grundsätzlich, also erstmal, das Format heute war echt interessant. Ich finde es auch sehr, sehr gut, dass man sowas macht. Und was mir heute einfach so als erstes so in mich aufwächst, ist einfach die Unabhängigkeit, dass wir sind sehr abhängig und das ist ja das, wo gerade der ganze Druck entsteht. Und dann einmal die coole Idee von Ralf, wirklich das Einkaufsverhalten, dann in der ersten Runde auch die Sache von dir mit der Photovoltaikanlage, das sind ja alle Sachen, wenn man die schon vor der Pandemie oder vor der Krise alles schon gehabt hätte, dann wäre man natürlich plus der Digitalisierung, die wir natürlich gerade haben, wäre man natürlich wesentlich einfacher durchgerutscht. Und man hätte gar nicht den Kostendruck gehabt, den wir jetzt aktuell Großteil der Kollegen von uns alle haben. Und ich finde, was ja auch gerade mal so durch die Medien geht, ne, die Unabhängigkeit von Russland, von China, vieles wieder selber machen. Und ich glaube, da müssen wir noch dran angreifen, dass wir da innovativer werden, dass wir da wirklich auch andere Wege gehen. Bei uns wird man natürlich im kleineren Bereich irgendwo gefesselt, aber dass man sich die Fesseln einfach wieder löst und dass man einfach auch in gewissen Situationen, wenn es brenzliger wird, einfach mit einer gewissen Ruhe weiterarbeiten kann, weil man nicht mehr ganz so abhängig ist. So, das ist so mein Ziel, das würde ich auch gerne mal so für mich selber verfassen und da wirklich in die Tiefe reingehen. Aber ich glaube, das ist das, was ich mir so in den nächsten Zeitraum 12, 18 Monate wünsche, dass ich da besser aufgestellt bin. War das richtig?
Ja, das war super. War gut. Okay. Ich hätte jetzt tatsächlich auch was gefunden. Danke für die Zeit.
Hat gerade alle. Liegt das an meiner Internetverbindung?
Okay, ich habe euch alle, also in Ton und Bild müsste funktionieren.
Ja. Okay. Bei mir passt auch alles.
Okay. Soll ich direkt mal weitermachen? Dann vergesse ich es auch nicht direkt wieder. Ich habe mir überlegt, weil das Thema betrifft mich jetzt als Berater natürlich schon, aber eher dann so ein bisschen peripher eher, weil dann geht es dann eher darum, dass ich sage, okay, lass uns mal eine digitale umsetzen. Und ich würde es einfach so formulieren, mein Ziel, weil ich diese Runde als super inhaltvoll fand. Ich glaube, das, was wir jetzt hier fabriziert haben, das kann man sich toll anschauen und auch anhören und geht dann auch wirklich mit tollen Inhalten wieder raus. Deswegen würde ich unsere Mastermind von heute, würde ich in allen Kanälen der Küchenherde, einmal als Social Media, Real und auch im Podcast, würde ich das einmal teilen, damit so viele Leute wie möglich auf unsere Folge aufmerksam werden und sich dann auch mindestens einen Impuls daraus mitnehmen. Genau. Das würde ich mir zum Ziel setzen.
Mache ich gerne weiter.
Okay.
Das ist noch irgendwas, ja. Also erstmal vielen Dank für diese Runde. Wirklich viele, viele Gedanken, die heute hier geäußert wurden, die ich super spannend fand. Ein ganz kurzfristiges Ziel von mir persönlich wird sein, unsere digitalen Speisenkarten wiederzubeleben. Das ist echt so ein Ding, was bei mir heute hängen geblieben ist, mit den dann passenden Schulungen für unsere Mitarbeiter. Und etwas, was wir jetzt ganz am Ende des Gesprächs eigentlich erst kam, ja, ich hatte gesagt, dass wir hier in Berlin schon relativ viel zusammenarbeiten, dass hier so eine, ich nenne sie immer zärtlich, die Kneipenkindergruppe irgendwie gibt. Aber das kann man ja wirklich auch ausweiten und überregional gestalten, was ich A, super inspirierend, spannend finde und B, nochmal, ich glaube, dass man immer wieder, wenn man diese Kontakte hat, durch Gespräche, die man dann gemeinsam führt, immer wieder zu Lösungen von Problemen kommt, die, ja, die einem allein vielleicht schwerfallen zu lösen, bis hin zu, dass man in diesen Gesprächen ja häufig eigentlich nicht erst auf diese Probleme zu sprechen kommt, die gerade vorhanden sind, sondern vielleicht einfach schon aktiv Gespräche führt über Probleme, die irgendwie auf uns zukommen können, Herausforderungen, die wir bewältigen müssen in der Zukunft. Und ich denke, dass je mehr Leuten man sich da austauscht, umso besser ist es. Deswegen wäre es für mich so ein persönliches Ding, so eine gewisse Überregionalität da auch noch mit in diese Runde zu bringen. Das würde mich freuen.
Super, vielen Dank.
Jawohl, dann schließe ich die Runde auch einmal mit meiner Zielsetzung. Sie ist sehr unkonkret tatsächlich. Ich möchte mir aber selber zum Ziel setzen. Ich kann da auch noch keine direkte Timeline dran setzen. Irgendwie aber ganzheitlichere Lösungsansätze, und das bedeutet eben über Gastronovi oder eben über die Software hinaus anbieten zu können, weil ich glaube, wenn auch heute eben etwas gezeigt hat, dann ist es, dass sehr viele Lösungsansätze durch ein Drumherum entstehen, und auch wenn das ja vielleicht die Gastronovi Mastermind ist und sicherlich eben in und um diese Software geht, ein ganz großer Schmerz oder viele große Schmerzen außenrum bestehen, die aber eben durch den Unternehmer insgesamterweise oder gesamtheitlich gelöst werden müssen. Und so ist eben dieser Blick über den Tellerrand ein enorm wichtiger, um zu verstehen, was treibt denn eigentlich den Unternehmer, die Unternehmerin, den Gastronomen oder die Gastronomen so wirklich um das besser greifen zu können. Dafür braucht man A, sicherlich eben ein Verständnis, beziehungsweise dann B, vielleicht eben auch diesen Kontakt, der mitunter dann über eine Mastermind entstehen kann, um eben in letzter Konsequenz dann ein gesamtheitlicheres Bild oder eine gesamtheitlichere Lösung anbieten zu können. Und ich glaube, Markus, du nickst gerade die ganze Zeit dabei. Ich glaube, bei dir auch als Berater habe ich da gerade ganz weit und tief in deine Kerbe geschlagen.
Ja, hundertprozentig. Ich glaube, wenn jetzt jemand hier noch zuschaut später und sagt, Leute, bitte gib mir mal die Kontakte zu Ralf und Frank, ich brauche auch Mail, dann könnte da einfach mal was anderes entstehen. Aber hey, aber so genauso unterschreibe ich. Ja, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, lieben Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt, und alles Gute euch.